Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Da sind wir wieder zur 101. Folge, nachdem wir ja vor zwei Wochen unsere Premiere hatten. Das erste Mal 100. Und vielleicht haben wir nochmal einen runden Geburtstag irgendwann. Und freuen uns natürlich jetzt, da durchzustarten. Und mit wir meine ich heute wieder einmal mal mit mir hier am Mikrofon, Daniel Weimer, euer Futsal-Economist, der sich zuerst nennt. Und als zweites nennt er heute unseren Sebastian Rauch, der Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
Ja, hallo Daniel. So, ab jetzt machen wir es nur noch dreistellig. Drunter machen wir es nicht mehr. 101, Wahnsinn. Und auch allen einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder wann auch immer ihr euch das hier anhört. Und wie geil, war eine richtig geile 100. Folge. Sehr intensiv, sehr ausführlich, aber so sind wir halt.
Längster Podcast.
Ja, wir sind sehr detailliert und das hat, ich war ja leider verhindert. Ich konnte nicht teilnehmen, ich hätte gerne. Aber ihr habt das super gemacht, du und Christian. Super Folge, sehr interessante Beiträge geliefert. Also auf jeden Fall empfehlenswert für alle, die einmal so den besten Überblick historisch über den deutschen Futsal haben wollen, den es jemals gab. Und der ist jetzt bei uns in der 100. Folge.
Deswegen, immer steht der da. Die Feedbacks waren auch durchweg positiv, hat mich gefreut. Wenn man das auch anerkannt hat, dass man so ein Projekt auf die Beine stellt, neben Job und Hobbys und Futsal aktiv spielen und so weiter mit Christian. Und das macht natürlich dann besonders Spaß. Wir wollten ja auch mal eigentlich viel länger machen. Wir hatten ja diese ersten 18 Minuten mit Medienzusammenschnitten. Unser Ziel war ja eigentlich so eine halbe Stunde zu produzieren, aber ja, das war dann leider ein bisschen unrealistisch. Aber Sebastian, wir könnten es ja so machen, dass wir einfach dann zur 50. Folge oder so, also 150. Folge, dann einfach an die 18 Minuten dann nochmal was dranhängen. Dann kommen wir so über die nächsten 3 Jahre, irgendwann haben wir dann unsere vielleicht 60-Minuten-Doku, immer mal zu erweitern.
Wir können ja immer so ein, also wir machen ja eh mal einen Jahresrückblick, ne, welche Folge das dann noch immer wird. aber also ich würde dann sagen, okay, 150, warten wir bis zur 500. Die kommt schon, keine Sorge. 500 Folgen. Das ist mal ein Ansatz. In den nächsten 3-4 Jahren haben wir die auch voll. Bestimmt.
Ich muss aber, du hast gerade nochmal gesagt, der tiefste Rückblick historisch, absolut in der Breite, glaube ich auch. Ich kenne jetzt keine andere Quelle, aber wir sind inakkurat. In 2 Punkten, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, in 3 Punkten sogar. Also erstmal ganz wichtig, wir haben Frauenfutsal leider völlig vergessen und ich auch während des Podcasts, da sieht man eben, dass der Frauenfutsal gar nicht so im Kopf ist, wenn man zurückdenkt. Klar, es gibt jetzt auch noch nicht viele Teams, aber es gibt jetzt die Nationalmannschaft, Renate Lingua übernimmt das, war jetzt auch bei uns in Düsseldorf, hat sich das mal ein bisschen angeschaut, also macht anscheinend auch bei mehreren Teams dann so eine kleine Promotour für die Nationalmannschaft. Und die Regionalliga West, der Futsalfrauen, wurde ja auch Mitte des letzten Jahrzehnts dann ja ins Leben gerufen. Mhm. Das hatten wir vergessen, also einmal was vergessen. Dann Schwerte wurde, wir haben gesagt, der erste reine Futsalclub 2004, der UFC Münster. UFC Münster, ich habe nochmal Georg von Köln geschrieben, war 2002 die Gründung. Mhm. Und jetzt wird es ganz spannend, durch Benjamin Türkan, schöne Grüße nach Mönchengladbach, kam der Hinweis, dass es die Futsalverein Schwedt 02 gab als Verein, auch 2002 in Berlin gegründet. Ich habe dann jetzt den Kontakt über Facebook hergestellt mit dem Andreas vom FV Schwedt, leider seit 2015 nicht mehr im Spielbetrieb, aber noch bei Facebook aktiv. Habe jetzt gefragt, wann genau wurden die gegründet, weil es ist jetzt noch ungeklärt, wer von beiden genau 2002 wann gegründet wurde. Das ist jetzt noch offen.
Das offene Geheimnis der Futsal.
Richtig. Also es ist aber richtig, dass UFC Münster der noch aktiv älteste Futsalclub Deutschlands ist, also im Spielbetrieb aktive. Genau, und den Rest klären wir nochmal.
Ja, und die Frauen, wäre ich dabei gewesen, ich glaube, ich hätte es erwähnt, weil ich bin ja aus Westfalen und da ist jetzt gerade im FLVW auch, ist ja, die sind ja sogar aktiv mittlerweile jetzt, richtig? Also schon jetzt im Laufe der Saison mit der Auswahl. Und deswegen, ich glaube, ich wäre darauf eingegangen. Aber so, jetzt haben wir es erwähnt und wir werden es nachholen, wir werden es nachreichen im nächsten historischen Rückblick. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ja, jetzt hat, wer auch immer der erste Verein war, der UFC Münster, wie du schon sagst, ist der längste oder der erste und der längste, wie auch immer, wie man es nennen will. Aber damit verbunden, ich habe gelesen, der UFC Münster ist auch wieder Hochschulmeister geworden. Das wäre doch mal eine News jetzt gerade. Was hältst du denn davon, Daniel?
Ja, der Hochschulmeister, was ist natürlich immer gut, wenn jemand Hochschulmeister wird und man gratuliert natürlich auch den Teams, was ja nicht ganz so klar ist, wie viele Teams denn daran teilgenommen haben, denn die anderen Hochschulmeisterschaften vor Corona waren ja immer gut besetzt mit 20 Teams, also da waren wirklich viele Hochschulen am Start. Ich habe nur vom Endspiel gelesen, 12:1 gegen Kleve und mir ist auch nicht bewusst, dass da jetzt mehr anwesend waren. Von daher weiß, ADH hat auch nichts ausgeschrieben. Da haben wir
Ja.
nachgeschaut. Was war das für ein Spiel und wer ist da jetzt, was für ein
Ja.
Hochschulmeister? Gibt es da Hochschulmeister
Da
A
müssen wir
und
echt,
B oder so?
da müssen wir noch mal recherchieren, weil ich weiß, dass ja zuvor die Mainzer Hochschulmeister geworden sind. Also die haben diese Münsteraner ja, Titeljagd nach den Hochschulmeisterschaften beendet und sind eigentlich der amtierende Hochschulmeister. Und die waren, glaube ich, gar nicht dabei. Und die haben auch gar keine, soweit ich weiß, haben die auch gar keine Einladung bekommen in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, gute Frage, wie viele haben überhaupt teilgenommen an so einer Hochschulmeisterschaft? Ich weiß zum Beispiel, dass auch Hochschulsport in Osnabrück oder in Kiel auch irgendwie nichts erhalten haben soll. Kiel wäre ja auch noch eine ernstzunehmende Futsaltruppe da gegen Münster. Und so ist jetzt die Frage, war das jetzt nur ein Spiel? Und jetzt betiteln die sich als Hochschulmeister und dann gewinnen sie das auch noch
Ja,
12-1.
und können
Also
sich ja qualifizieren für die Studentenspiele.
genau das ist krass, ne? Dass die jetzt für die Europa-Studentenspiele da, also die EUSA, qualifiziert sind und das irgendwie vielleicht nur durch ein Spiel. Also das ist schon krass, weil ich denke, die Mainzer und auch die Kieler, die hätten gerne auch diese Chance erhalten. Ja, und die Mainzer, und da bin ich jetzt auch mal, da versuche ich mal das kurz sportlich einzuschätzen, wenn die mit ihrer halben Bundesliga-Truppe da antreten, dann glaube ich, hat der UFC Münster mit seiner, ja, ist eine ordentliche Regionalliga-Truppe, aber ich glaube, dann hat er schon richtig Probleme, dieses Ding zu gewinnen. Ja, also das muss man auch mal sagen. Also von daher war ich ein bisschen überrascht, da nichts weiter aus der Recherche gewinnen zu können. Und wäre auf jeden Fall interessant, da noch mal ein paar Infos zu kriegen, wie das jetzt abgelaufen ist, weil ich weiß nur, dass bestimmte Hochschulen, die da sicherlich auch gerne dran teilgenommen hätten, keine Einladung und überhaupt gar keine Informationen erhalten haben und erst mit dem Post vom UFC Münster erfahren haben, hey, da ist jemand Hochschulmeister. Du musst dir so vorstellen, als ob irgendwie ein Bundesligist erfährt, ja, Düsseldorf ist Meister.
Ich meine, du kannst
So.
ja theoretisch auch deinen eigenen Wettbewerb machen, so wie dein eigenes
Schon krass,
Bio-Siegel. Ja, also machst einfach also nennst, das ist meine Hochschulmeisterschaft und ich bin mein Hochschulmeisterschaftssieger.
ja, wir sollten uns auch
Ja.
einfach selbst Preise verleihen, finde ich, Daniel.
Ist
Ich
auch gut.
sollten uns Preise verleihen. Ich finde, wir sollten uns den Preis verleihen für den besten deutschen Futsal-Podcast.
Genau,
Wobei der
Deutschlands
wäre
bester
auch wahrscheinlich.
Futsal-Podcast. Ja, wir haben gewonnen.
Ja, wie viele haben wir? Drei, vier? Also von daher, ja, was soll man dazu sagen zu diesem Titel Hochschulmeister jetzt? Also ist echt ein bisschen dubios. Aber wenn es denn alles korrekt gelaufen sein soll, dann herzlichen Glückwunsch nach Münster. Aber ich habe so mitbekommen, dass da irgendwie nicht alles korrekt lief
Ja, sind
und
mal gespannt, was dabei rumkommt.
da ist noch ein bisschen
Bis.
was offen.
Ja, was war. Ja, wir haben ja generell sowieso viel News. Nicht nur das, weil wir jetzt eben einmal diese Doku-Woche hatten, also 2 Wochen Pause, aber es ist ja unfassbar viel, viel passiert. Ich habe ja auch viel auf meinem Zettel stehen. Noch vielleicht mit dem Podcast in Verbindung auch mit der Doku, aufgrund auch dieser Historie übrigens, habe ich jetzt mal mit Schwedt, und das ist ja auch überrascht, weil es mir aufgefallen, es gibt keine Futsal-Club-Historie, weder der aktuellen Clubs, also wer ist aktuell der fünftälteste aktive Verein oder der zehntälteste? Und ich habe mal bei unserer Seite ja angefangen, wenn sich die Zuhörer das anschauen wollen. Es gibt jetzt neben der Futsal Club Landkarte auch die Futsal Club Historie von aktuellen und vergangenen Vereinen. Die vergangenen Vereine sind natürlich noch nicht annähernd komplett. Ich habe da erstmal so nebenbei angefangen, weil die ist lang. Aber da kann man sich mal informieren, wer ist denn jetzt wie alt und wer sind so die aktuellen Clubs, die halt auch woher kommen die Clubs, wie eben Fortuna Düsseldorf mal früher Futsal Lions waren und Inter Futsal Düsseldorf, Wacker Eagles war schon. Was war Wacker Eagles alles? MSV Hamburg, Timia Saar und Fortis. Ja.
Ja.
Die waren schon mehrere Teams und da gibt es halt noch einige andere Fälle, die auch mal den Namen gewechselt haben: Strand Kaiser und Bayer Uerdingen. Ja, also das nur
Und so weiter.
da ein bisschen die Historie.
Auch wieder interessante
Ja.
Statistiken zur Historie, ne? Aber wir sind für Statistiken gut. Wir analysieren ja sogar die Highlights nach den Daten. Da haben wir auch mal kurz einen kleinen Aufschrei gemacht und werden das auch weiter beobachten, was da mit den Highlights von den Verhältnissen her passt und was auch nicht. Na, aber da werden wir mal zur Winterpause vielleicht mal die Daten nochmal
Wird
dann
auf
ganz
jeden Fall spannend
konkret
sein, das
haben.
stimmt.
Ja,
Also.
weil jetzt die Tendenz, da war ja auch ein kritischer Beitrag, der ausgedrückt hat, hey, nach 2 Spieltagen ist das schon 25% Unterschied von Spitze zum letzten. Ja, also das ist vielleicht, da sollte man drauf achten, damit sich das ein bisschen ausgleicht, weil sonst hat man fehlende Präsenz oder ungleiche Präsenz und das ist soziale Ungleichheit. Das könnte zu weniger Ressourcen führen. Und deswegen sollte man diese Daten beobachten und wir werden das dann im Winter mal ausrechnen und gucken, wie die Tabelle zum Winter in Sachen Highlights aussieht und nicht nur sportlich. Ne? Das wird interessant. Und dann da mal ein Verhältnis aufzubauen, ob die sportlich Erfolgreichen hier auch tatsächlich mehr Highlights-Anteile bekommen, dann würde nämlich das Matthäus-Prinzip gelten, das ja auch schon soziologisch nachvollziehbar ist gesellschaftlich. Wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird genommen. Und das wäre ungleich. Und da sollte man als föderalistischer Verband DFB besser
Bei
agieren.
wird genommen, fällt mir auch gerade Stichwort ein, dem Hessischen Fußballverband wurden auch ziemlich viele Futsalteams genommen. Denn tatsächlich geht
Hast
die
du keine
Futsalliga
Liga mit
Hessen
denen?
ja tatsächlich jetzt an den Start. Zum Glück. Es war nicht klar, ob die Hessenliga wirklich im
Ah
Futsal.
ja, letzte Saison war das ja die erste Liga, die abgesagt hat, ne?
Genau, die waren dann, nee, die haben gar nicht angefangen. Es gab keinen
Genau.
Spielplan.
Genau.
Und Hessen hatte also unter der Regionalliga noch zwei Level mit 7 und 8 Teams meine ich, jetzt nur noch 8 Teams. Also starker Verlust in Hessen, gilt aber auch für alle anderen Verbände, die schon gemeldet haben. Wir machen ja unsere Clubstatistik schon mal im Hintergrund. Es sieht aktuell nach ungefähr 30 bis 40% Verlust an Teams aus.
Ja, krass. Ich
Das
weiß noch,
ist.
als wir zur Jahreswende so wirklich Worst Case im Kopf hatten und da haben wir so also hoffnungsvoll gesagt, Worst Case wäre 20%. Jetzt toppen wir das, verdoppeln es fast. Also wir merken, je länger die Maßnahmekultur angehalten hat, wir wussten ja auch nicht, wie die Saison damals weiter lief, aber wir wussten auf jeden Fall, je länger das anhält mit Corona und je weniger Spielbetrieb ist, desto mehr bricht uns weg. Und das hat sich jetzt bewahrheitet in den Daten. Also da kann man anhand von Daten schon auch gewisse Prognosen stellen und die haben sich jetzt leider bestätigt und das sieht man halt jetzt im Unterbau, der bricht weg, aber es bricht ja auch was aus der Bundesliga weg, Daniel. News.
Ja,
News.
big traurige
News.
News, ja. Komm,
Big, big
du
News.
darfst
Ja.
sagen.
Ja, ich darf sagen. 1894, Berlin, ja, ist pleite. Und da gab es oder wird gerade, ich sage mal, vom DFB untersucht, inwieweit dort Betrugsfälle oder bis hin zur Urkunden- und Dokumentenfälschung vorlagen bei der entsprechenden Lizenzierung bzw. Zulassungsverfahren-Ebene. Ja, 1894 Berlin ist der erste Absteiger aus der Bundesliga bzw. tritt nicht weiter an nach 2 Spieltagen. Worst Case, keine gesunde Struktur. Und da letztes Jahr haben wir es gesagt, gesunde Bundesliga ist notwendig und Berlin hat hier anscheinend keine gesunde Struktur aufgebaut und ist schon nach 2 Spieltagen. Also ich glaube, so früh hätten wir es jetzt auch nicht erwartet. Wir hätten irgendwann mal im Winter gesagt, okay, da können so langsam so die Ressourcen vielleicht problematisch werden bei einigen. Und jetzt nach 2 Spieltagen.
1894 reiht sich ein in die Reihe der Skandale wie Flowtech-Skandal, Hypo Real Estate oder Wirecard-Skandal. Und jetzt kommt 1894
Ja, krass.
Als ja, ist spannend. Man kann ja auch, gerade wie auch bei Wirtschaftskrimis, vielleicht auch noch für die älteren Zuhörer, Enron mal so Mitte der 90er, auch für Institutionen, wie in dem Fall den DFB, ist es ja auch schwer zu kontrollieren, wenn einer wirklich betrügt, also wenn das stimmt alles. Wir wissen, es sind ja auch Gerüchte
Ja.
leider nur. Es gibt ein paar, ein, zwei Zeitungsartikel plus die öffentliche Mitteilung von 1894 über die Home, über die Facebook-Seite, wo
Ja.
auch, aber auch vom Ton her klar wird, dass es interne Spaltung schon gab zu dem, was dort vorgefallen ist.
Also schon mehrere Jahre oder auf längere Zeiträume soll es keine Gelder ausgezahlt, trotz Versprechen und Verträge, wie auch immer. Das scheint dort nicht sauber gewesen zu sein. Es wird sich aber sicherlich jetzt im Laufe der Zeit herausstellen, was tatsächlich vorgefallen ist. Klärung ist benötigt. Und natürlich hat der DFB in der Hinsicht jetzt Verantwortung zu tragen und muss dieser Verantwortung durch die Prüfung nachkommen. Ja. Und ja, ich glaube, wir haben es vor ein paar, ja, vielleicht war es vor 10 Podcasts mal gesagt, der DFB hätte vielleicht, oder jetzt sind wir im Nachhinein, sind wir immer ein bisschen schlauer, aber vielleicht hätte man doch auf hauptamtliche Manager setzen sollen, die sich da wirklich hauptamtlich drum kümmern, anstatt um viele Ehrenamtler, die wir halt da in der Spitze haben, ne? Und ja, wir wissen es nicht, wie es genau in Berlin gelaufen ist, aber die Indizien und die Informationen, die wir haben, meinen nichts Gutes im Hintergrund zu haben.
Vereinsverantwortlicher Fred Böttcher wohl immer noch verschollen und von keiner Seite kontaktierbar.
Ja, ich hoffe, Fred geht's gut. Ich kenne ihn ja persönlich.
Ja, absolut. Ich.
Also ich hoffe, da ist alles im Lot. Ist halt, wenn du so einen Verein führst und dann brechen dir ein paar Dinge weg, vielleicht auch wegen Corona. Und dann musst du irgendwie auch das Boot über Wasser halten. Und dann machst du halt hier und da vielleicht auch mal ein paar Prognosen, die Hoffnung verkörpern. Ja, aber jetzt sind sie raus.
Weißt du, was da wieder passt, wenn man den Fall hört? Das hier.
Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Kennst du das
Bundesliga.
noch? Das war unser Doku, wenn er nicht gehört hat.
Bundesliga,
Zur
oh
Einführung der
je.
Fußball-Bundesliga, der Manager vom Hamburger SV, Mahlmann hieß er damals. Unglaublich gutes Zitat. Das passte schön, oder?
Ja, geil. Aber was ich sagen will ist, wir müssen jetzt nicht eine stabile Bundesliga zu Beginn direkt erwarten. Instabilität ist halt jetzt erstmal. Wir müssen in dieser Entwicklungsphase mit Instabilität umgehen lernen, um halt stabile Muster oder auch entsprechende erstmal Ordnungsmuster zu gestalten aus den Erfahrungen, die wir jetzt am Anfang der Bundesliga machen. Also es ist ein tatsächlicher Worst Case, dass die Bundesliga jetzt ein Verein weniger hat. Das ist wirklich dramatisch und skandalös, wenn es denn so war, wie man hört. Aber es ist auch normale Entwicklung in gewisser Art und Weise. Man muss damit jetzt im Rahmen von Entwicklung umgehen und daraus lernen. Und dann, damit halt die anderen Neuen jetzt sauber weiterarbeiten und wir eine Bundesliga zu Ende spielen können, halt ohne Berlin. Es ist sehr schade, und das muss ich auch eins sagen, es ist sehr schade für Teams wie Köln oder Regensburg, die sich sicherlich sehr, sehr, sehr
Gut,
intensiv
Liria
auch.
wäre ja der
Ja.
entsprechende Vertreter gewesen, der Nachrückner.
Ja. Aber dann wäre vielleicht, dann hätte Köln oder sowas vielleicht oder andere Vereine vielleicht über die Relegation, ach was,
Ja,
ich kann
stimmt.
es gar nicht, ja, wie
Ja.
auch immer, ich weiß gar nicht, wie das dann gelaufen wäre. Ich denke, aber du weißt doch nicht, ob Liria das hinbekommen hätte, ne? So, weißt du nicht. Also es ist halt eine wahnsinnige Monopolstellung im Osten von Hot Hohenstein. Ja, die haben da Monopol,
Ja.
aber massiv. Die sind Lichtjahre weg von den anderen. Nicht nur in Ostdeutschland natürlich, die
Es
sind auch
gibt ja auch nicht mehr
Lichtjahre weg.
viele, also Regionalliga Nordost-Süd-Staffel sind ja von den fünf, von den sechs Teams nur noch drei übrig, weil auch 1894 hat ja noch eine zweite Mannschaft und eine dritte Mannschaft, die jetzt
Ja,
wegbricht. Ich
krass,
meine,
ne?
mit Sicherheit, wenn zahlreiche Spieler jetzt in die Clubs überschwappen, wie Liria oder Beach United in Berlin eben, denen kommt das dann zugute oder die darunter liegen. Denn der Berliner Futsal, dem geht es ja auch nicht mehr gut. Auch dort gibt es nur eine Liga mit einigen wenigen Teams. Viele alte Teams haben sich zurückgezogen. Ja, das kommt denen da zugute. Man muss halt die positiven Seiten sehen. Ja, da kommt da wieder ein Spielereinfluss rüber. Und auch, es gibt jetzt keinen sicheren Absteiger. Also Planungssicherheit
Ja.
für die Verbliebenen. Klar, Relegation, der Letzte muss Relegation spielen.
Ist ein bisschen Druck aus diesen Rattenrennen.
Ja.
Also, das ist ein bisschen Druck raus. Also, das heißt, die neuen übrigen Teams, ist klar, der letzte davon geht in die Relegation. Das heißt, wenn eine ordentliche Bundesliga, strukturell und sportlich sich entwickelt, hat er gute Chancen auch drin zu verbleiben. Man muss jetzt nicht mehr Risiko gehen, in Sachen Ressourcen. Das ist ganz wichtig. Man muss nicht anfangen zu bluffen oder sowas. Man muss einfach sauber jetzt und gut beobachten, was man macht, damit man halt jetzt eine saubere Saison spielt und dann halt
Ja.
Stabilität entwickelt. Also es ist halt auch eine gewisse Not, die jetzt zu Tugend wird, in gewisser Art und Weise. Man kann jetzt einfach aus dem Ergebnis, dass eine Mannschaft raus ist, einfach strukturell versuchen, das besser zu analysieren, ohne Druck zu haben. Ne? Also lass mal die Top-Mannschaften da oben sich Druck geben. Ne? Die Top 3 sollen sich da ihre Spieler im Winter noch dazu holen, damit sie Meister werden, wie auch immer. Aber die anderen können sich entwickeln. Die haben eine wunderbare Entwicklungsvorlage jetzt bekommen, um es positiv auszudrücken. Ne? Und wie du schon sagst, im Osten ist die Regionalliga jetzt natürlich auch geschrumpft. Da sind 6 Mannschaften und 1894 2. Berlin 2 ist jetzt raus, das heißt noch 5 Mannschaften über in der Regionalliga Nordost. Ist jetzt gestartet.
Südstaffel, Regionalliga
Ist das,
Nordost
achso, es ist eine
Südstaffel.
Staffel, Entschuldigung, ja,
Und da ist ja dann
sorry.
auch Kinnem Halle raus und
Ja.
BFC Chemie Leipzig.
Ja, hast du recht. Und in der Nordstaffel sind ja noch 6 Teams, hast du recht. Ja, Croatia, Berlin, Liria scheinen da gerade gut abzugehen und im Süden Carl Zeiss Jena. Ja, lass mal ein bisschen auf kurz News aus den Regionalligen. Können wir auch gucken. Ne? Also jetzt sind sie alle gestartet, soweit ich das überblicken kann.
Ich habe noch
Also.
was vom Hot, von Hot, den coolen Trailer, weil du eben Hot erwähnt
Ah,
hast.
ach so,
So
das wollte ich
als
noch sagen.
Hot hat so einen
Ja.
schönen, wie sagt man das, Club-Teaser online gestellt, so vom Training, Spiele, diesmal
Ja.
ohne Ansprache.
Aber ey, komm, wir
Super,
haben
ich fand den
natürlich damals
schön.
den Inhalt der Ansprache so ein bisschen kritisch beäugt. Vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber der war auch schon cool, dieses Image-Video von der Deutschen Meisterschaft. Und das jetzt
Das
ist
stimmt,
auch cool.
ja.
Aus wenig Möglichkeiten. Du hast eine Halle, du hast eine Mannschaft und ein Spiel und das Aufwärmen und so weiter und ein bisschen Kabine. Und das ist gut gemacht. Das ist natürlich episch, epische Musik im Hintergrund. Das ist gut gemacht. Das ist ein schönes Image-Video, muss man sagen. Mir fehlt dann tatsächlich so ein bisschen das Persönliche. Also auch ein paar Dialoge vielleicht mal oder einfach mal welche Kommentare. Ja, aber das muss halt auch gut konzipiert sein, wenn das alles funktionieren soll, sobald es
Alles
nämlich
hilft.
Kommentare gibt.
Wenn Clubs, je mehr Clubs solche Videos online stellen, umso mehr hilft man damit der gesamten Bewegung Futsal. Und leider gibt es bisher da eben ganz wenig Trailer, die solche ja, Emotion-Trailer, das sind halt Emotion-Trailer, die das transportieren. Vom DFB kommt ja auch nicht viel über diese komische Instagram-Seite DFB Futsal-Team. Ich verstehe die immer noch nicht. Warum ist da die Bundesliga gemischt mit dem mit der Nationalmannschaft und ganz schlimm, warum wird auf einmal Chatli, warum taucht da Chatli auf einem Bild auf? Der Spieler,
Ach, du,
ja, ist seit
hast du das
5 Monaten nicht
kommentiert?
mehr bei uns bei Düsseldorf, ja,
Ach
und
so.
taucht da auf einem riesen Bild auf diesem Instagram-Kanal auf. Ja, so, ja, wir freuen uns schon auf den nächsten Spieltag Bundesliga. Ja, in Holland oder wo? Ja,
Ja,
was war das denn?
okay. Das
Also,
ist für, ey,
dieser,
das,
furchtbar, ich bin
ja.
enttäuscht von dem Kanal. Ich muss sagen, der
Ja,
Kanal, ich
aber
bin echt enttäuscht.
wir sind da enttäuscht, weil wir einfach so viele Informationen haben. Wir sehen den Spieler und denken so, what, der ist doch gar nicht mehr da. Also es ist schon Kritik schon zugespitzte
Aber komm,
Kritik, ne?
Sebastian, wenn du jetzt machst so einen Bundesliga-Post und auf einmal ist da West, gut, jetzt kann ich keinen Fußballer mehr, der jetzt nicht mehr in der Bundesliga spielt, dann geht's schon los.
Ja,
Und da ist jetzt, keine Ahnung,
okay.
Ter Stegen drauf und du sagst, ja, Bundesliga. Da
Ja,
würde
aber
ich auch überdenken, was ist da los?
sehe es mal aus der Zuschauersicht für neue Interessierte, die wissen ja nicht mal, dass der Chadli nicht mehr spielt, das ist nur ein Bild. Ne? Ja,
Okay, aber
aber
da hast du auch
ich
andere
kann dich, ich kann
Spieler, die ein
verstehen,
schönes Bild abgeben.
du hast das ja auch entsprechend belehrend kommentiert. Ne? So habe ich gesehen. Ist auch alles in Ordnung, kann ich verstehen. Also da hat der DFB inhaltlich halt, hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber vielleicht kann der DFB auch mal für seine Image-Videos und so weiter hier die Dame oder den Mann, wie auch immer das macht, bei Hohenstein mal einladen und da so ein Image-Video von der Nationalmannschaft machen, weil das ist ja alles so ein bisschen, auch die Nationalmannschaft ist so ein bisschen Instagram-like alles, ne? So ein bisschen so. Ja, wir wollen nicht falsch sagen, 0815. Ja, ist halt Standard. Und so ein episches Video mal, ne? So vielleicht mal die Hohenstein-Connection da nutzen und mal zum DFB einladen und für so einen Tag oder so einen Lehrgang einfach mal diejenige oder denjenigen da mitlaufen lassen. Und so ein Image-Video für den DFB, für die Nationalmannschaft, ist auch geil. Ne? Also
Ja.
sowas, ne? Weil das war, also da muss man Hohenstein einfach mal sagen, das ist schon. Also von den Bildern und von der ohne Sprache Emotion ist das gut gemacht,
Ja.
muss man sagen. Bockt besser als die leider, die 0815
Weißt du, von wem ich auch
Team
gerne einen
Athleten.
Trailer sehen will? Da kommt, schön überleiten zum nächsten News. Vom KSC, vom Karlsruher Sportclub. Jetzt im Futsal, ehemals wieder Lobos.
Du bist auch ein Fan davon, dass sich Futsalvereine in Fußballabteilungen und vor allem in
Ja,
Profiklubs
Fan.
trennen, ne?
Es zieht halt mehr. Ich finde es schöner, wenn die Clubs alleine dastehen würden, wenn sie es könnten. Aber ich kenne ja auch jetzt, habe auch die Saison damals beim PCF Mülheim gesehen, einmal dann auch mein Club, da die Toro Futsal Lightning, ist ja richtig klein als Abteilung. Das zehrt an den Kräften einfach. Und wenn du dann administrative Probleme einfach an so eine Hauptabteilung abgibst, wie Mitgliederverwaltung, wie Budgetverwaltung, steuerliche Sachen, dann hilft das extrem und zieht noch mehr Spieler in den Futsal. Merke ich bei Fortuna auf jeden Fall, das zieht. Vielleicht nicht immer qualitativ, ja, aber es zieht Spieler da rein. Also das auf jeden
Ja, genau.
Fall, ja.
Deswegen, also ich bin da nicht gegen oder sowas, ne? Also nicht, dass man es das falsch versteht. Wenn ein Fußballverein in eine Fußballabteilung rübergeht, vor allem wenn es halt ein bekannter Name ist und so weiter. Ich finde es kulturell halt schade, aber du sagst es schon richtig, es erleichtert halt einiges. Es erleichtert einiges, vor allem auch in der Struktur und im Wachstum der Mannschaft auch teilweise. Und umso größer muss man einfach mal die loben, also oder auch die schaffen ohne eine Abteilung, sondern mit einem reinen Futsalverein. In der Bundesliga haben wir jetzt noch zwei, das ist der Stuttgarter Futsalclub und der MCA Futsalclub Bielefeld. Das sind die einzigen reinen Futsalvereine
Stimmt.
in der Bundesliga. Berlin ist ja jetzt leider nicht mehr dabei. Sieht man aber auch halt, da hat man das eben nicht hingekriegt. 1894 wäre es vielleicht eher, also besser gegangen, wenn sie als Abteilung in einem Fußballverein gewesen wären. Da hätten sie vielleicht sogar mehr Manpower und Struktur gehabt oder irgendwie.
Die waren ja, das war ja
Ja.
bei denen, war das ja, dass die ja in dem Verein waren und dann der 18, was weiß ich, 1894 und sich das dann eben irgendwie mit rüber geholt haben, so ich
War es nicht
dieses
Preußen
alte.
irgendwie? Preußen?
Preußen, genau,
Preußen?
ja, genau, so irgendwie hieß das. Und dann haben die es da rausgezogen und haben das irgendwie, dieses Branding mitgenommen. Du kannst ja Branding mitnehmen. Also, wir könnten uns ja auch einfach so 1746 Futsal nennen. Einfach. Du kannst einfach nennen. Also, ich meine, gibt ja
Ja,
kein Verbot. Du kannst ja jede Jahreszahl da reinschreiben, wie du
das ist
willst.
schon geil, ne? Schon geil, so ein Futsalverein und dann steht jetzt 1894. Hey, Daniel, wir müssen das ergänzen. Die Historie. 1894 Berlin ist der älteste
Stimmt.
Futsalverein
Ja,
Deutschlands.
richtig, wurde 1894 gegründet. Ah, habe ich ganz vergessen. Da muss ich noch korrigieren, auf jeden Fall.
Ja, jetzt darf nur nicht Mainz noch irgendwie sich ausgliedern und sich 1846 TSG oder so nennen.
Kann man sich
Aber
eigentlich mal, kann man sich auch irgendwie so 300 vor Christus nennen? Irgendwie 300 vor Christus Futsal
ja,
Hamburg oder
wenn
so?
du
Oder wie?
vielleicht mit deinem Leitbild dich an irgendwelche, an irgendwelchen, an weiß nicht, an Aristoteles, der 400 vor Christus gelebt hat, vielleicht
Aristoteles
so
Futsal, oh,
empfinden.
ja, super.
Aristoteles Futsal, 400 vor
HPW-Punkt, Anno
Christus.
Domini. Genau, also.
Mach einfach Bronzezeit oder was auch immer.
Klasse.
Ach, egal. Nee, aber ja, also was wollen wir jetzt sagen dazu? Oder was kann man dazu sagen? War es vielleicht der falsche Schritt von Berlin aus der Fußballabteilung als eigenständiger Verein, also zum eigenständigen Verein zu werden? Ich glaube, es fällt leichter, einen eigenständigen Verein zu führen und zu gestalten, wenn man von Grund auf, wenn man den Sport betreibt, damit wächst. Ich glaube, da sind Vereine wie der MCA Futsal Club und auch Stuttgarter Futsal Club wahrscheinlich jetzt erfahrener, weil sie diese Erfahrung gemacht haben, aus dem Nichts diesen Verein zu machen. Und Berlin hat es halt andersrum gemacht. So. Also sie sind jetzt aus der Fußballabteilung in die Futsalvereinsebene. Und ja, ob es daran lag, strukturell sicherlich problematischer und hat sicherlich ein Stück dazu beigetragen, dass es jetzt so geendet ist, wie es geendet ist.
Kann ja auch nachhaltig sein, also wenn sich dann so ein Club dann lebensfähiger macht, weil er alleine dasteht und dann sich mit, also mehr, schneller handeln kann, besser handeln kann, weil eben nicht an die Vorstände des Hauptvereins gebunden ist mit Entscheidungen, beispielsweise Design der Homepage, öffentliches Layout, ja, was ist das Wappentier des Teams, also das dauert ja in einem Großverein, das durch alle Gremien zu bringen, oder es wird sogar komplett blockiert.
Ja,
Ja.
aber als einzelner Verein oder als eigenständiger Futsalverein musst du halt von Grund auf die Strukturen aufbauen, von Grund auf. Und wenn du aber aus einer Abteilung kommst und du kommst aus vorhandenen Strukturen, denkst, hast aber das Denken nicht verändert, vielleicht gab es da auch, dann war es immer noch eine One-Man-Show oder wie auch immer, ja, dann hast du halt da, dann bist du halt keine Abteilung mehr, dann musst du halt all das bis zur AOK, wie ich gelesen habe, musst du die Kosten tragen. Das macht sonst der Fußballverein für dich vielleicht, ne? Auch die Versicherungskosten beim Verband etc., all das.
Ja.
Aber hat nicht funktioniert. Also gut, jetzt haben wir das Berliner Thema jetzt auch, glaube ich, durch. Wir brauchen
Genau,
dann
könnte ich machen. Es sind jetzt
nachtreten wollen wir
aufgelöst,
eh nicht.
Insolvenz durch Regelverfahren aufgelöst. Ist ja auch gar keine Masse wahrscheinlich da gewesen. Also wird der Club direkt liquidiert und damit ist ja direkt reingerutscht in unsere Futsal-Club-Historie. Es gibt ja zwei Kategorien: aktuelle Futsal-Clubs und ehemalige. Direkt habe ich einfach runtergezogen. Copy-Paste, unten
Berlin.
reingesteckt. Ja, also
Ja,
so schnell geht's.
schade. Berlin ist ein ehemaliger Futsal-Club. So
Ja.
können wir es nennen. Hätte sich vor 2 Wochen wahrscheinlich niemand erhofft und viele hätten das nicht erwartet, aber nur mit Insiderwissen hier und da, ne?
Ja.
Ja, und die Überraschung ist gelungen, leider.
Genau. Hey!
Hey,
Naja, gut,
geil.
kein
Okay.
Rattenrennen. So, machen wir. So, was machen wir jetzt unseren 2x20 Minuten? Also, jetzt sind wir schon ganz eineinhalbe
Ah,
Stunde
ey, es gibt
News.
noch so viele Sachen, Daniel.
Ich
Nur
würde
ganz kurz,
sagen,
ganz kurz.
pass auf. Ach so, ja, du hast auch noch was. Dann hätte ich gesagt, wir
Ja,
machen jetzt WM. Ja, genau,
WM.
WM. Dann lass uns WM
Steht
machen.
das WM-Finale vor uns? Ja,
Ja.
Argentinien gegen Portugal am Sonntag, soweit ich weiß. Richtig geil. Wahnsinn. Also ich genau das Finale habe ich mir gewünscht. Du kannst es beweisen. Ich habe in meine WhatsApp-Gruppe
Ja, das
reingeschrieben.
stimmt.
Das
Ja,
Finale wünsche ich mir.
ja.
Und
Ich.
genau das kommt jetzt.
Was ich
So geil.
mal von deiner Meinung wissen würde bei dem Turnier. Futsal, wir wissen ja schon, dass Futsal eben kein Low-Scoring-Game ist wie Fußball. Und wir alle hatten schon immer als Standard, also schon das Argument, dass eben im Futsal der Underdog eine viel geringere Chance zu überraschen hat als im Fußball. So, und ich finde jetzt bei dieser WM wird das extrem bestätigt, denn alle Teams im, was war das, Viertelfinale
Ja, Viertelfinale.
waren jeweils Favoriten. Selbst Marokko, die erstmal als Exot dort wirken, wenn man sich den Weg anschaut, gegen Venezuela, gegen Solomon Islands und wir waren auf dem Weg Kolumbien oder so, waren trotzdem dort Favoriten in den Partien. Oder zumindest gleich. Also keine Überraschung aus
Ja.
meiner Sicht. Also in diesem, und das ist natürlich schon stark. Jetzt ist die Frage, ist das gut? Weil dann haben wir gute Partien mit offensiven Partien, weil im Fußball die Underdogs stehen ja dann auch meistens sehr defensiv. Wir erinnern uns ans Griechenland 2004 und solche
Richtig.
Spiele. Ist das wirklich attraktive Spiele, die wir sehen wollen?
Ja, aber
Was ist dort deine Meinung?
ich muss mal eins sagen. Also an der WM habe ich auch schon bei der WM 2016, vor allem am Team von Argentinien, habe ich einiges gelernt, würde ich sagen, aus der Beobachtung. Vor allem in der Philosophie zum Sport, weil viele sagen ja immer, du musst vorne pressen, du musst offensiv alles geben, was du kannst. Ne? Argentinien, das ist ein Team, das sehr gut geschlossen verteidigt und nach vorne hin starke individuelle Fähigkeiten besitzt, aber sind halt sehr effizient vor dem Tor. Argentinien ist aber auch ein Team, das selten mehr Ballbesitz hat als der Gegner. Das heißt, Argentinien hat jetzt, glaube ich, im Halbfinale gegen Brasilien auf jeden Fall, ich glaube, 40% Ballbesitz gehabt nur. Das heißt, man hat sich auch eher einen gewissen Teil eher auf Verteidigung orientiert. Und das haben die auch schon im Jahre 2016 beim WM-Sieg gemacht. Also wurde nicht immer vorne gepresst und so weiter. Die sind gut, also vor allem als Team in der Defensive und in der Offensive dann auch mit starken Individualisten, wie jetzt zum Beispiel Baruta, nee, Baruta wollte ich schon sagen.
Baruta bei der
Borut, Boruti,
WM.
glaube ich, heißt er, Entschuldigung. Wahnsinnig geiler Spieler. Also hat sich auch jetzt hervorgetan nochmal. Einer der Top-Spieler bei diesem Turnier und ich denke, mit Argentinien haben wir doch so einen leichten Favoriten fürs Finale, aber kein Favoriten, wo du denkst, der geht da jetzt vorne drauf und presst und alles. Die machen das sehr kontrolliert. Also schon so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal die Weimarsche Futsalschule, einfach zu gucken, was ist effizient. Also wenn ich mich besser hinten reinstelle, dann bin ich und ich bin effizient vorm Tor, das ist vielleicht die bessere Lösung. Also Argentinien hat auch weniger, auch im Schnitt weniger Torschüsse als auf ähnlich, also wo man bei Gegnern sagt, okay, die sind dran an Argentinien. Da hat Argentinien weniger Torschüsse, aber mehr Tore am Ende. Das heißt, super effizient vor dem Tor. Und das war auch schon 2016 so. Und jetzt sind sie wieder im Finale, gehen als für mich als leichter Favorit gegen Portugal rein. Aber Portugal hat ja auch noch eine Rechnung offen, weil 2016 haben wir im Halbfinale auch relativ deutlich verloren. Ich glaube, 5-2 war es damals gegen Argentinien. Also geiles Finale und widerspricht hier und da. Also Argentinien ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was man sich so manchmal aus taktischer Sicht für eine Top-Mannschaft
Ich
vorstellt. Das muss man
glaube
einfach
eben, dass
sagen.
Argentinien seine Stärken geschätzt hat und sagt, hohe Verteidigung ist nicht immer unser Ding. Und wie du es gesagt hast, wo sind meine Stärken? Und immer dieses Pauschale, eigentlich ist es ja auch schon selbsterklärend, dass es keine pauschale Siegtaktik geben kann, weil die Siegtaktik immer von deinen Mitteln abhängt und von Mitteln des Gegners abhängt. Und dann immer pauschal zu sagen, ja, wir sind die überlegene Mannschaft, deshalb müssen wir nach vorne spielen und müssen weiter vorne verschieben, finde ich wirklich, ja. Ich konnte meine Taktik ja nie ausprobieren, da ich als Trainer nicht mehr zurückgekehrt bin. Ich bin zwar jetzt wieder als Spieler aktiv in der zweiten, dritten Mannschaft dabei.
Das wissen die Zuhörer mittlerweile schon, hast du
Ja, ich
schon
würde immer wieder
dreimal
sagen, dass
gesagt.
ich noch mal dabei bin. Ich habe jetzt sogar mein erstes Spiel wieder gehabt am Wochenende, habe aber die Jungs natürlich den Vortritt gelassen. Aber mal wieder einfach in der Halle sein, mit den Jungs kicken, das hat mir super gefehlt. Und eigentlich finde ich es sogar ganz schön, auch die Imperfektion zu sehen in den unteren Ligen, wenn die Jungs einfach nur irgendwie kicken. Ja, das ist einfach wieder, war jetzt wieder genauso. So, ich
Ja,
suche ja
und
übrigens den Artikel gerade parallel. Vielleicht weißt du noch, von wer dieses Interview gegeben hat über die WM
ja,
und was waren die Trends, die taktischen Trends der
kann ich
Teams
dir
bei der
sagen.
WM? Findest du den gerade noch? Weil das
Oh,
fand ich.
ich hab den offen, den
Ah, oh,
Artikel.
super, weil
Aber
den fand ich ja wirklich als einen der besten taktischen Artikel in den letzten Jahren, weil der auch so unfassbar kompakt war. Und das sollte jeder lesen, der sich aktuell im Trainerbusiness, im Futsal, gerade in Deutschland, eigentlich kann man sagen, vergiss mal die DFB-Futsal-Lizenz-B-Ausbildung, weil schaut euch an, was da gesagt wird. Kannst du so ein bisschen was vorlesen
ja,
davon?
ich kann Ausschnitte und wollen wir nicht jetzt eine Halbzeit starten? Vielleicht, du wolltest ja ein bisschen über die Nationalmannschaft sprechen. Wollen wir nicht damit starten? Und dann diesen Artikel vielleicht als Vorwand nehmen, um so ein bisschen die Nationalmannschaft zu analysieren aus den zwei Spielen gegen Wales. Wie wär's?
Ja, aber wir schaffen jetzt keine zwei Halbzeiten mehr, Lieber.
Ah.
Das wird zu knapp. Wir haben jetzt schon 40 Minuten rum fast.
Aber machen wir auch keine Tröte heute, dann können wir einfach frei locker hier durch. Aber dann
Ja,
lass uns
lass
das doch
mal
so
noch nicht
machen.
mal
Lass uns doch
Tröte.
mal schauen, was ist den Experten von der FIFA, also die technische Kommission dort, die Spiele analysieren und dann taktisch und technisch und so weiter eine Analyse betreiben. Also wirklich entsprechende Experten. Was ist denen aufgefallen bei der WM? Und jetzt muss ich sagen, das ist etwas, was hier und da auch bei der deutschen Nationalmannschaft oder auch im deutschen Futsal allgemein sehr stark auffällt, was dort auch wieder aufgefallen ist. Und so einige taktische oder einfach auch philosophische Trugschlüsse diesem Sport gegenüber damit aufgedeckt wurde, jetzt analytisch bei der WM. Ich kann ja mal vorlesen, was dort gesagt wurde,
Wie
was
heißen
ich
nochmal die
als
zwei
interessant finde.
Beobachter? Damit nochmal die
Kannst, ich
Zuhörer.
kann es, ja, ich muss gerade gucken,
Wir
ich habe
packen es auch
jetzt
in
den
die
Artikel hier
Shownotes, da
geschlossen.
packen wir den Link rein.
Ja, mache ich gleich. Gut, aber dort steht geschrieben, das taktische System unterdrückt noch das Talent und die individuellen Fähigkeiten der Spieler. Das ist eine starke Aussage. Und da steht, ich denke, dies ist eine vorübergehende Phase. Mit fortschreitender Reife werden die Trainer verstehen, dass Taktik und individuelle Technik eher den Unterschied ausmachen. Das heißt, Individualtaktik und Individualtechnik machen den Unterschied aus, also machen eher den Unterschied als das Kollektiv und das Spielsystem. Ich möchte betonen, dass die meisten Mannschaften aus älteren Spielern bestehen und es ist wichtig zu erkennen, dass die jungen Spieler in der Gruppenphase der WM noch nicht viel Spielzeit bekommen haben. Dort wurde nämlich die Gruppenphase analysiert. Man muss aber darauf hinarbeiten, dass sie in Zukunft stärker in den Vordergrund rücken. Das heißt, ähnlich wie im deutschen Futsal, und das habe ich auch bei der Nationalmannschaft gesehen, zum Beispiel mit dem neuen Spieler Suat Ak, der 18-Jährige. Man hat gesehen, da sind so individuelle Sachen drin. Und Die haben beim Rest so ein bisschen, ja, die sind seit jeher nicht vorhanden, diese typisch individualtaktischen Sachen. Wir sprechen immer von vereinzelten Spielern wie Memmo Söser oder Onno Saglam oder Michi Meier, die halt so auch Individualtaktik mit Finters und so weiter, am Ball, ohne Ball und so weiter schaffen. Sieht man aber in der deutschen Nationalmannschaft auch tatsächlich nur bei diesen Spielern und auch zunehmend weniger. Das heißt, das Kollektiv und das Spielsystem ist hier immer noch dominant. Und die individuellen Taktiken und die individuellen Techniken, die aber von den Experten der WM-Analyse als überlegen angesehen werden, werden in Deutschland halt noch sehr selten bis gar nicht vermittelt. Das ist ein Problem in der Sportentwicklung, kann man so sagen. Gut, willst du da was zu sagen? Hast du
Was?
noch?
Es ist alles richtig, was die Jungs da sagen von der FIFA. Ich finde es schön, dass es so klar gesagt wurde und so kompakt zu sagen, ja, wir hatten bei Mr. Futsal mal vor mehreren Jahren noch von Daniel Ramon Sabals die Futsal-Pyramide veröffentlicht. Findet ihr auch alle nochmal, kann ich auch wieder in die Shownotes packen. Das und in dieser Pyramide steht ganz oben damals schon Gruppentaktik und ganz unten stand Individualtechnik und Individualtaktik. Das ist das Fundament, denn es ist ja auch logisch, du kannst ja eine Gruppentaktik, ob nun 4-0 oder 3-1 mit falschem Pivot, Hochfeld oder Dreiviertelfeldverteidigung. Es kommt darauf ja an, in der Basis an, wie sind die Spieler ausgebildet in Individualtechnik und Taktik? Sonst können die Gruppentaktik ja auch umso weniger umsetzen. Gerade Rotation, wenn eben die deutschen Spieler, ich sehe die Ballattackierfinte, nehmen wir die Ballattackierfinte, nehmen den Ball an und dann steige ich über den Ball, mache direkt mit der Ballannahme eine Körpertäuschung. Nur wenn ich die immer ständig anwende, habe ich auf hohem Niveau Raum, um zu rotieren. Weil ansonsten ist der Gegner einfach direkt auf meinem Fuß, ja, der ist dann wieder direkt in 1 Meter vor mir und das machen jetzt schon ein paar mehr in der deutschen Nationalmannschaft, aber
Ja, wobei ich muss
eben.
sagen, das war ja vorher immer sowas von Michi Meier, von Onno Saglam und von Memmo Söser. Ich weiß auch, weil ich Memmo Söser, also ohne es falsch zu sagen, aber ich wollte es ihm immer beibringen und habe es ihm beigebracht in gewisser Art und Weise, ohne mich hier zu rühmen, als Trainer in Sennestadt. Da haben wir es auf Teufel komm raus gefordert und individuelle Stärke entwickeln wollen. Und das lässt bei ihm aber auch nach in gewissen Graden, ne? Wie du schon sagst, diese Ballattackierfinte beispielsweise, die aber auf hohem Niveau, das heißt wirklich auf höchstem Niveau mit unter Druck stehenden Raum und Aktionsraum in der Hinsicht, einfach so wichtig ist, um den Unterschied, um Räume zu schaffen, die du sonst nie hast. Sonst nie hast. Das Spiel wird ein ganz anderes Spiel, wenn du individualtaktisch und technische Mittel anwendest, wird es ein ganz anderes Spiel. Und das ist ein wahnsinniger Unterschied, den ich zum Beispiel, weil es ja parallel lief, bei der Nationalmannschaft in Spielen gegen Wales gesehen habe und bei den Futsal-WM-Spielen, dass dort diese Technik und Individualtaktik in den Top-Teams vor allem viel besser entwickelt ist und ein ganz anderes Spiel entsteht. Also ich will nichts Falsches sagen, aber es ist viel attraktiver, viel komplexer auch am Ende des Tages als immer wieder dieselben Spielzüge und dann zeigst du Variante 5 an und du weißt schon, was kommt. Und das war so erquickend, als auf einmal Suat Akh auf den Platz kommt und da mit einer Finte, einem Doppelpass, zack, auf einmal blank da vors Tor geht, den Ball querlegt und auf einmal, also leider geht das Ding nicht rein, weil der Wales-Spieler rettet, aber dann sagt sogar Timo Heinze, das war das Highlight des Spiels. Warum? Weil da einer mal einfach mal was gemacht hat, was aus dem Muster herausfiel, aus dem Muster dieses Kollektivs. Und das ist es. Muster erzeugen, und zwar situativ. Und das gelingt über individualtaktische und technische Elemente. Und wie du schon sagst, es war ja schon so lange bei Mr. Futsal, haben wir das ja schon in der Pyramide drin. Da ist noch ein bisschen ich kritisiere das ja immer hier und da, ein bisschen weich. Also wirklich so dann da konkret Ballattackier finden, Schuss finden, Ballattackieren, Körperposition auch ganz wichtig, ne, auch
Ich selbst dieses
individualtaktisch.
Ballschuss finden.
Ja.
Ja, schau dir mal bei der WM, wie oft man das dann sieht. Auch gerade bei den Highlights, ich sehe am Ende nur die Highlights-Szenen. Und dann sind eben entweder Standards oder du hast immer so eine Finte drin. Und das macht Michi Meier jetzt viel stärker als früher. Michi Meier hat sich da verbessert, tatsächlich, finde ich, in diesem einen konkreten Bereich. Aber auch ganz viele wenden das einfach viel zu selten an, also viel zu selten.
Aber das ist, guck mal, dieser Kommentar der FIFA, der Experten der FIFA oder der entsprechenden technischen Experten, der hat auch wiederum, das ist ja auch eine Kritik an dieses gruppentaktische Kollektiv immer, Laufweg hier, Laufweg A, Laufweg B und so weiter und so fort. Und mein größter Kritikpunkt daran ist halt, dass das kannst du alles wunderbar im Training ohne Gegner trainieren und so weiter. Das Problem ist nur, das ist ein Spielzug, ist eine indirekte Variable. Den kannst du nicht einfach abrufen, wenn es zum Beispiel kein Standard ist, den du je nach Position des Gegners eigentlich gut einschätzen und auch in der Struktur durchführen kannst. Aber im fließenden Spiel, im Spielaufbau, wenn der Gegner dich einfach lesen kann, dann ist das keine Waffe mehr. Dann brauchst du individualtaktische und technische Mittel, um neue Situationen zu erschaffen. Und die fehlen. Die fehlen aber auch im deutschen Futsal. Das war ja etwas, was ich am ersten Spieltag bei den HSV Panthers vermisst habe, weil das war vorher hier und da immer da. Auf einmal sind die so in diesem Kollektiv untergegangen, weil die nur noch auf Laufwege aus waren.
Auch noch
Und
4-0 dann. War das nicht auch bei Hamburg Panthers mit
ja,
4-0 auf einmal?
das ist nicht das allerhöchste Niveau, die 4-0 zu spielen, 1-2-1 zu spielen, sowas. Das ist es eben nicht, dass du daran denkst. Das ist nur eine Ausgangssituation. Und dann entscheidet jeder Spieler selbst. Das allerhöchste Niveau, was wir bei der WM sehen, was wir in den spanischen, in den brasilianischen und den anderen Top-Ligen sehen, ist basierend auf der individualtaktischen und technischen Ausbildung der Spieler. Das ist das Entscheidende, was am Ende den Unterschied macht. Unterschied, weil jeder Futsaler, der das beherrscht, ist für den deutschen Bereich ein Unterschiedsspieler. Da kannst du einen mittelklassigen spanischen Spieler nehmen aus der Liga, der wird hier entscheidende Momente setzen, weil er einfach merkt, sobald er merkt, oh, individualtaktisch und technisch kriege ich hier solche Räume, dann macht er das. In Spanien kann man das schon verteidigen und deswegen ist das sehr eng. Hier wird das enorme Räume erzeugen in Deutschland, weil man hier es auch nicht mal verteidigt. Also
Ich
man kriegt es ja kaum verteidigt.
würde auch der Nationalmannschaft, ich würde es mir lieber wünschen, man hört auf mit dem 4-0 einzuführen, weil es erstens die wenigsten in den Verein spielen und lieber auf diese Individualtechnik und Taktik geht, sodass die Spieler individuell einfach in die Lage versetzt werden, sich durchzusetzen. Das hat mir auch, ich war ja live vor Ort im Castello ein Spiel. Mit meinen Kindern, das war ganz schön, die Kinder haben sich total gefreut, vor allem mit Leo der Löwe, der war dann da, der wollten die Kinder immer zu diesem Leo der Löwen hinlaufen, das war ganz nett, war ja auch super wenig los, also da waren ja auch diese bezahlten Fans, das hat man ja gesehen, da waren ja richtig viele Fans offensichtlich da, die kamen alle mit zwei Bussen an, das waren die Ehrenamtlichen vom DFB, die für ihre ehrenamtliche Arbeiten über so ein Bonussystem eben das Geschenk bekommen haben, diese Teilnahme. Aber okay, sei es drum. Aber das war sehr, sehr langweilig, dieses 4-0. Es gab keine Szenen. Wir sind einfach nicht durchgekommen, weil die Spieler individual technisch nicht so weit sind. Und da eben, nehmen wir wieder Schussfinte. Ja, wenn ich die Finten nicht kann, dann komme ich da nicht durch mit einem 4-0. Ich würde sogar fast sagen, ein 4-0, da muss erst individual technisch muss ich über dem Gegner stehen, dass ich dann das 4-0 auch noch besser durchbringen kann.
Ja.
Da würde ich mir, glaube ich, auch da in die Richtung
In
mehr
dem
wünschen.
FIFA-Bericht steht sogar noch weiter etwas, was genau dazu passt, was du bei Deutschland siehst. Und da steht nämlich, ich mache mal sinngemäß, die Trainer müssen verstehen, welche technischen, also individuellen Fähigkeiten ihre Spieler haben müssen und auch erkennen, sie müssen das erkennen, dann damit auch die Anforderungen an ihren eigenen Spielstil der Spieler. Und das muss an die Philosophie und Spielform angepasst werden. Also auf der Basis musst du deine Philosophie und Spielform entwickeln. Und dann steht hier drin, wenn du deine Spieler verstehst und weißt, wie du spielen möchtest, ist es einfacher, die technischen Fähigkeiten in die Taktik einzubauen, als andersrum. Also du kannst, wenn du deine, ne, man muss ja auch sagen, bei der FIFA steht dann hier auch noch, auf der anderen Seite gibt es Trainer, die ein sehr hohes taktisches Niveau haben, sei es durch Lehrgänge oder die Globalisierung dank des Internets, wenn man so will, steht hier, die versuchen, eine Spielweise zu spielen, die die taktischen Fähigkeiten ihrer Spieler überfordern. Und das ist ein Satz, da denke ich so krass, wenn ich mir das deutsche Spiel anschaue, dann denke ich, die können nicht Plan B. Also die kriegen es, die. Also, Entschuldigung, die machen einen guten Job. Also, ich will jetzt nicht kritisieren. Das ist nur eine Analyse. Weil ich finde, auch Spieler haben sich super entwickelt. Ich fand sogar Manuel Fischer hat ein Top-Spiel gemacht als Pivot.
Ja, hat mir auch sehr gefallen, richtig.
Und ey,
Ja.
richtig geil. Die haben sich individuell schon entwickelt. Aber es ist halt noch so, dass hier, also diese Kritik der FIFA sich so äußert, dass wir mit einem Marcel Losfeld ein Trainer haben auf hohem taktischen Niveau sicherlich. Auf jeden Fall. Aber dass er nicht die Spieler hat, um das zu, also um das wirklich so geil hinzukriegen, wie er sich das vorstellt, hat er vielleicht nicht die entsprechend.
Du erkennst es, glaube ich, so ein bisschen an den Standards. Wir bringen gerade bei der WM kommen sehr viele Standards durch. Wir erzielen fast keine Standardtore. Ja. Und genau das ist der Punkt. Das sind die falschen Standards für die falschen technischen Fähigkeiten, die wir haben. Wir können das einfach nicht umsetzen, weil es dann entweder fehlt es an Zeit und es fehlt dann an dieser Technik-Taktik, Individualtechnik-Taktik. Das nützt ja nichts, wenn man sich dann auch, gerade in Unterklassigen wird es ja noch schlimmer. Ja, lass mal diese YouTube-Variante nehmen.
Ja.
Okay, ja, okay.
Ricardinho haut dir das Ding aber richtig rein.
Ich muss immer lachen, wenn ich diesen, du kennst ja diese Standardecke im Profi-Futsal, wo man eben diesen langen Ball in so einer Parabel,
ja, den Lob.
Flugbahn hinten auf den spielt. Und dann finde ich das echt immer sehr, sehr amüsant, wenn ich diese Variante irgendwie Regionalliga oder weiter runter sehe.
Wo du schon, das dauert, allein, man denkt ja, diese Variante sieht richtig easy aus, ne? Aber das sind natürlich viele Details. Du musst blocken, du musst all diese Sachen, ein Block ist ja auch dann entsprechend gruppentaktisch aus der individuellen Entscheidung entspringend. Was ich aber sagen will ist, ich weiß, ich kenne das ja aus Sennestadt und Sennestadt hat jetzt tatsächlich bei den letzten beiden deutschen Meisterschaften mit I2 Getschem zweimal zwei Lob-Tore gemacht und volleyt rein in Kasten. Aber wie lange das gebraucht hat, bis das funktioniert, das dauert. Wirklich, also das kannst du halt nicht so, kannst nicht sagen, ja, heute trainieren wir es und beim Spiel funktioniert es, außer der Gegner ist einfach mega Schrott, aber auf einem Niveau wie die Deutsche Meisterschaft und Bundesliga etc. oder Nationalmannschaft benötigt das Zeit und vor allem die individuelle Entwicklung der Spieler. Das heißt, wo setzt du dein Augenmerk drauf? Und ein Marcel Losfeld, das Nationaltrainer, hat ja nicht die Zeit, jetzt den Jungs individuell was beizubringen. Das heißt, er muss die Vereine dazu ja in Initiative bringen, dass sie sich dort individuell entwickeln, damit er seine gruppentaktischen, wirklich auch guten gruppentaktischen Elemente auch in einer Umsetzung, in einer Flexibilität auch auf den Platz bringt. Das heißt, dass er nicht immer das vorgeben muss, sondern Spieler entscheiden selbst, beziehungsweise spielen nochmal was komplett anderes, was ja sowieso passiert. Das passiert doch sowieso. Sind mal ganz ehrlich, das Spiel läuft immer mindestens mit unerwünschten Nebeneffekten. Und die sind halt immer in jedem Spielzug. Da läuft das nicht sauber immer. Aber das ist es eben, dass Nationaltrainer da natürlich die Hände gebunden sind. Der hat nur die Spieler, die er kriegt, von die Besten aus dem Verein. Und durch die Bundesliga werden sich hoffentlich auch in den nächsten Monaten und auch im Laufe der Saison weitere Spieler individuell hervortun. Ich hoffe auch jüngere Spieler, weil wir sehen eben, diese sind fähig dazu, die taktischen, individuell, auf taktisch und technischen Aspekte auf individueller Basis zu erlernen und schnell umzusetzen. Beispiel ist Suat Ak. Der haut dir da Finten raus, das sieht man auch schon in der Bundesliga gegen Weilimdorf. Finte, bum, bum, eins.
Du brauchst langsam, wo wir hin müssen, weil du junge Spieler sagst, was mir auch bei dem deutschen Spiel aufgefallen ist, wir haben erstmal wenig deutsche Spieler, junge Spieler. Und die jungen Spieler, die wir haben, bis auf Suat Ak, haben nur dasselbe Niveau, wie wir es vor 4, 5 Jahren hatten. Und deshalb finde ich auch, stehen wir relativ starr mit der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob das Spiel gegen Wales nicht vor 5 Jahren genauso geendet hätte. Wales war nicht so weit, nicht weiter als wir. Also wir holen nicht relativ auf. Ja, wir müssen ja relativ aufholen. Es geht nicht darum, dass wir uns weiterentwickeln, weil die anderen entwickeln sich alle weiter. Sondern wir müssen relativ stärker werden, um mal gegen Kroatien zu gewinnen. Das ist ja so ein Gegner, der ist weltweit so Mittelfeld, aber für uns unerreichbar. Oder zählt immer zu den top-oberen Drittel weltweit. Also denen, wie wollen wir die einholen? Und da finde ich, da muss das Niveau wie Elias Saad, also Potenzial Fußball-Regionalliga, mindestens. Die müssen
Suat Ak ist ja, Suat Ak ist ja Jugendspieler gewesen jetzt noch, ist jetzt in den Herrenbereich gewechselt und war auch Regionalliga-Junioren, also zweithöchste Liga. Und also hat dieses Niveau, wenn man so will, also auch ein Elias Saad-Niveau im Fußball, ist da aber jetzt runtergewechselt, weil er auf den Futsal setzt. Das ist natürlich das, was wir uns auch von Elias Saad gewünscht hätten. Ne?
Aber das, und ich sehe aber dieses Talent eines Elias Saad, nehmen wir ihn, sehe ich nicht in der Bundesliga. Das ist auch für Marcel Losfeld total schwer oder fast unmöglich, diesen relativen Sprung zu machen mit der Nationalmannschaft, weil nur spielen wir 4-0 oder 3-1 und machen 5 Standards, komme ich nicht an dieses individuelle Leistungspotenzial ran und da bewegen wir uns halt irgendwie gar nicht weiter. das Niveau auch der neuen Jungspieler, vielleicht außer Elias Saad und Suat Ak, ist eben ein Michi Meier 10 Jahre jünger und ja. ist eben ein Saklam 10 Jahre jünger, dann werden wir nicht besser. Dann werden wir auch in 5 Jahren nicht besser sein.
Ja, das ist echt eine interessante Frage, sich zu fragen, wäre das Spiel gegen Wales vor 5 Jahren nicht auch in dieser...
Hatten die Nationalmannschaft Wales?
Gegen England hat man das Eröffnungsspiel damals ja auch mit irgendwie 5-2 oder sowas gewonnen.
Ja.
Wales ist wahrscheinlich nicht mal so stark wie England. Ne? Also, ja, aber gut, das ist jetzt... Der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil, ja, wir haben jetzt lange Corona-Pause gehabt, aber du sagst, Wales hatte die auch und Spieler haben nicht gespielt und so, ne? Aber es wird auf jeden Fall interessant zu sein, die Entwicklung der Nationalmannschaft weiter zu beobachten. Wenn man diese Rückmeldung der FIFA sieht, aus der Analyse der WM und diese überträgt auf die Nationalmannschaft Deutschlands, dann sehe ich da ähnliche Problematiken auf individueller Basis, die auch die FIFA bei der WM bei den schwächeren Teams sieht. Und wir sind weit weg von WM-Niveau, das sieht man. Da muss man nur die Videos vergleichen. Da denkt man sich echt, es ist halt einfach noch nicht das Niveau. So ohne es diskreditieren zu sagen, es ist noch nicht so weit. Und die Frage ist halt, wen haben wir in der Vergangenheit denn überhaupt besiegt, wo wir nicht Favorit waren oder wo wir nicht mindestens auf selben Niveau eingeschätzt wurden? Das ist halt auch eine wichtige Frage. Damit erkennst du halt, wo machst du diese Sprünge? Welche Mannschaften besiegst du, wo am Anfang sagst du, nee, das gewinnst du auf keinen Fall.
Ne? Und die hätten wir vor 5 Jahren nicht geschlagen, zum Beispiel. Georgien. Jetzt müsste man mal so ein Georgien-Spiel machen. Da haben wir vor 4 Jahren... Genau. Oder vor 3 Jahren gespielt, gut, was haben wir denn vor 4 Jahren gehabt?
Japan war
vor 4 Jahren.
Ja, aber es kommt jetzt bald ein 4-Nationen-Turnier, hochklassig auch, also zumindest ja, mittelklassig, mit Frankreich, den Niederlanden und Belgien. Das heißt, ist auch doch schon recht hochklassig. Frankreich ist ja auch schon jetzt schon eine gewisse Nummer geworden. Auch Belgien ist in Europa sicherlich kein Fallobst mehr. Da wird Deutschland mitspielen. Ich glaube, es ist im Dezember ein 4-Nationen-Turnier. Und das wird interessant zu sehen, wie man sich dort verkauft, wie man, da wäre es nämlich notwendig, auch diese individualtaktischen und technischen Mittel, um überhaupt einen Unterschied zu machen, der dich nach vorne bringt. Sonst wirst du sehen, ja, du kannst deine Laufwege machen und so weiter, das wird dann über eine gewisse Zeit auch irgendwie den Gegner so ein bisschen beschäftigen, aber irgendwann lässt die Fitness nach und dann entscheidet der Gegner sich wahrscheinlich über seine individualtaktischen und technischen Mittel zum Unterschied. Und das ist eben, das werden wir sehen. Es wird sehr spannend, dieses Vier-Nationen-Turnier zu beobachten. Und wie gesagt, die Spieler müssen jünger werden, das ist ganz klar. Um so wie du schon sagst, so
Potenzial. Ja, nicht nur jünger, sie müssen auch im Leistungspotenzial ja, besser sein. Und da muss halt irgendwie Anreize geschaffen werden.
Ich weiß natürlich nicht, wie. Aber also wir brauchen mehr Elias Saads und mehr Suat Ak, das ist uns klar. Davon brauchen wir jetzt im besten Fall bald eine Handvoll. Das wäre super. Die können sich dann an Spielern orientieren, wie ein Michi Meier, ein Memo Sosa, Ono Saglam. So, die können ihnen sicherlich was beibringen. Und die werden diese Spieler dann aber auch mit dem Potenzial innerhalb von kurzer Zeit überholen. Bin ich mir ganz sicher. Mhm. Weil wenn du da jetzt individualtaktisch und technisch arbeitest, bist du innerhalb von 1-2 Jahren stärker. Und da machst du den Unterschied genau da, wo wir ihn jetzt noch nicht machen. Das ist das Ding. Das wäre echt interessant zu sehen. Und dann hast du auch keine Probleme mehr gegen Wales, ganz ehrlich. Dann kriegst du ja nicht solche Gummitore auf einmal. Ist halt so.
Genau. Ne? So, wollen wir mal zur Bundesliga kommen?
Bundesliga aber auch noch.
Ja, diese letzte, wir haben schon 57 Minuten.
Ja, komm, machen wir noch einen Rückblick, 2. Spieltag. War doch interessant.
Bundesliga meinst du?
Ja, lass doch die Spiele durchgehen. Wir haben ja die Highlights gesehen. Ich habe auch wieder 2 Spiele komplett gesehen.
Lass mal kurz noch für alle, die jetzt noch nicht, wir haben ja die 3 Wochen Pause, die ich übrigens katastrophal finde. Es war mir am Anfang gar nicht bewusst. Hätte ich das auf dem Schirm gehabt, hätte ich gesagt, lass die Bundesliga erst nach dieser 3 Wochen Pause, die wir ja nochmal für alle Zuhörer einhalten müssen aufgrund der Abstellpflicht für die WM. Deswegen gibt es die 3 Wochen Pause. Deshalb darf man international eben kein Turnier spielen. Ja. Also warum hat man nicht die Bundesliga nachgestartet? Schade, weil es war echt dieser Hype aus den ersten beiden Spielen gebrochen. Durch diese 3 Wochen Pause fand ich sehr ungünstig, muss ich sagen. Gut, sei es drum, jetzt ist es halt so. Also wir haben nochmal auf Platz 1 aktuell TSV Wahl-Immdorf, Stuttgarter Futsal-Club, Fortuna Düsseldorf, alle 6 Punkte. Dann kommt Penzberg, 4 Punkte, Hohenstein-Ernsthal, 3 Punkte, Club MCH, 3 Punkte. Dann haben wir TSG Mainz, 1 Punkt und hinten aktuell die HSV Panthers und Wacker Eagles, ja, und damit Wacker Eagles eben der Relegationsplatz nochmal. Der letzte ist also Relegation, weil 1894 ja raus ist.
Genau, 1894 ist sicher Zehnter in der Abschlusstabelle. Das ist auch gut
für die Planbarkeit. Du bist sicher Zehnter.
Kann nicht mehr passieren. Auch eine Art von Sicherheit. Keine schöne, aber auch eine Art von Sicherheit. Genauso schön wie, genauso sicher wie der Tod leider. Gut, lass uns doch mal die einzelnen Spiele vom 11.9., das ist jetzt auch schon ein bisschen her, wie du sagst, es ist echt eine dicke Pause, ey, du hast schon recht. Hätte man noch, so ein bisschen der Flow ist verloren gegangen, jetzt kam ein bisschen Nationalmannschaft, zum Glück haben wir die WM, also wirklich. Ja. Sonst hätten wir ja richtig Leerlauf. Aber ich glaube, ganz ehrlich, so viele deutsche Futsal-Interessierte schauen sich nicht mal die WM richtig an. Also von daher, du hast auch nicht mal den Zugang. Es hat ja nicht mal in Deutschland irgendein Streaming oder was auch immer ein Sender sich die Zugänge gesichert.
Ja.
Und die FIFA überträgt auch nichts. Man muss über VPN oder irgendwelche Facebook oder sonstige russischen Kanäle da rein, um das zu gucken. Also wir haben ja da so ein paar Links gekriegt, um das zu sehen. Aber das ist auch schade, dass sich in Deutschland niemand darum bemüht, was natürlich auch davon abhängig ist, ob die eigene Nation dabei ist.
Ja, wer weiß, was die wo haben, was das Übertragungsrecht kosten sollte.
Ja, natürlich, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es für eine Nation, die nicht dran teilnimmt, enorm teuer ist. Also nicht im Verhältnis dann zu einer teilnehmenden oder einem favorisierten oder einer Futsal-Nation. Das muss man ja auch natürlich, das ist doch in der Verhandlung auch klar, dass da jetzt nicht so viel bei rumkommt. Aber das gab es auf jeden Fall nicht. Aber jetzt war es halt ein kleines Futsal-Loch in Sachen Bundesliga. Mhm. Und dennoch haben wir interessante Spiele gehabt, die wir jetzt einmal kurz reflektieren können. Wir hatten zu Beginn des zweiten Spieltags die HSV Panthers gegen den Stuttgarter Futsal-Club. Und oha, es war knapp. Es war ein 2:3. Stuttgarter Futsal-Club hat gewonnen, ist dadurch auch jetzt mit den genannten Vereinen oben an der Spitze. Und die HSV Panthers im zweiten Spiel, zweite Niederlage. Aber was nimmst du mit aus diesem Spiel, nachdem du die Highlights gesehen hast?
Ja, ist immer schwer. Die Highlights sind ja so sehr, sehr kurz. Viele diese Interviews, die man sich auch mal sparen könnte und dann lieber mehr Szenen zeigen als diese Interviews, die mir überhaupt nichts geben. Ich habe nur nicht eins dieser Interviews angehört. Ist ja eh immer dasselbe Einheitsblabla. Was mir aus den Szenen aufgefallen ist, dass sie überhaupt gut mithalten können und dass halt der Torwart vom SFC, der ja auch bei der WM ja nun im Halbfinale, nee, Quatsch, Viertelfinale mit Serbien war, Aksin Tevic, da ein riesen Rückhalt ist. Ganz stark, hat mir gefallen und das macht, glaube ich, auch den SFC so zu so einem Titelfavoriten. Das ist auf jeden Fall. Mit dem Keeper, ne? Ja.
Ja, und du sagst schon, die Highlights irgendwie, die haben einen, also da jetzt mal kurz ein kleiner Hinweis, wie man Highlights geil machen kann. Die Futsal-WM, die FIFA-Highlights von dem Futsal-WM sind konzeptionell super durchdacht. Alle Highlights sind nur 2:10 lang oder 2:11, also gleiche Zeit, weil man ein entsprechendes Intro und Outro hat, was aber nicht mit Kommentaren irgendwie von jemandem belastet ist. Und man hat eine ganz klare Struktur, wie man Torszenen und Tore analysiert, oder beziehungsweise Tore werden immer mit mindestens 2-3 Zeitlupen gezeigt, weil man auch 2-3 Kameraperspektiven hat. Und jede Torszene wird damit eingebaut, also als Puffer, wenn es zu wenig Tore gab, beispielsweise bei 2:10, und wird auch mit mindestens einer Zeitlupe nochmal gezeigt, wodurch man viel mehr Erfahrung kriegt aus dem Erlebnis auf dem Platz und aus den Szenen, allein durch die Zeitlupen. Und das benötigen wir eigentlich. Eigentlich müssten diese Highlights beim DFB vielleicht mit 2 Kameras oder 3 Kameraperspektiven aufgezeichnet werden, damit man eben die dann richtig konzipieren, ne? Also nicht hier auf einmal einer 6 Minuten, der andere kriegt 4 Minuten Highlights, sondern wirklich strukturell sich einen Toleranzbereich geben, wo man sich drin bewegt, vielleicht mit 4 Minuten. Und dann hat man ein kleines Outro, ein Intro. Und dazwischen kommt genau das nach der Struktur der FIFA. Zack, Torchance. Mit einer Zeitlupe, Tore mit 2 Zeitlupen und zack.
Ich finde auch, entweder du machst das so richtig high class, so eine Idee von Heiko Fröhlich übrigens, die ich richtig gut finde, entweder der DFB macht so wie früher ran. Ja, so eine halbe Stunde, ein Zusammenschnitt, dann auch mit so einem kleinen Studio vielleicht, so mit Tabelle und
ja, das wäre geil.
Sowas. Also dann so, oder wirklich Einzelspieler, aber ohne so ein sinnloses, also wirklich dieser Kommentar, hast du eben schon gesagt, ist absolut mehrwertlos. Ja, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn da so, wenn da die Jungs davon reinkicken oder wer das da aufnimmt. So, nun, in der, dann kam es noch zum 1:0 aus, zum 1:0 Führung. Das Woran ist wirklich gelegen? Nicht vergnügungssteuerpflichtig. Cutte das. Das spart Kosten. Ja, die meisten hören sich sowieso online an, auf dem Handy unterwegs und schauen sich nur die Highlights an, wie diese FIFA sehen. Also das sind für mich zwei Optionen.
Aber genau, diese Kommentare sind nicht das Erlebnis Futsal. Das Erlebnis Futsal findet auf dem Platz statt. So, da musst du jetzt bei aller Sympathie gegenüber Michi Meier und allen anderen, die musst du am Ende nicht nochmal 2 Minuten interviewen. So, da kannst du von mir aus extra mal was machen. Oder die Vereine sollen sich drum kümmern, dass sie nochmal Interviews machen. Aber die Highlights sollen sich ums Spiel drehen. Darum geht's. Das ist das Entscheidende. Und das ist wichtig. Also da sollte sich der DFB oder wer auch immer das da produziert, also du sagst ja schon, es sind ja sogar die Leute von Rheinkick übrigens, die das auch mit, also Rheinkick, Elbkick, ich glaube die Oberfirma, ich glaube, ich weiß nicht, wie sie heißen, Elfkick oder so, keine Ahnung, aber die produzieren das ja. Und die sollen sich doch einfach mal an den FIFA-Highlights orientieren, das natürlich auf 4 Minuten, dann haben wir richtig geiles Futsalerlebnis aus der Bundesliga und dann lernen wir auch mehr aus den Spielen. Und wenn man sie dann nicht ganz sehen kann, kann man auch viel besser mal eine Einschätzung geben oder eine Einschätzung oder sich ein Bild machen von den Kräfteverhältnissen. Ich habe das Spiel jetzt Hamburg gegen Stuttgarter Futsal Club auch nicht ganz gesehen. Also ich habe auch nur die Highlights gesehen. Mir ist aufgefallen, der HSV wieder mit Ceylani im Tor, ein ganz anderes Gesicht, viel aggressiver wieder, zumindest was ich aus den Highlights gesehen habe. Natürlich kann ich das jetzt nicht vergleichen mit dem, was wir in Düsseldorf gesehen haben, aber das war ja halt wirklich heiße Luft. Was bei Akcentjevic, dem Torwart von Stuttgart, war, der hat halt auch die Dinger, die er rausholen musste, gut rausgeholt. Und der HSV war aber so in den Highlights gesehen schon also zumindest von den Chancen ebenbürtig, muss man sagen. Die waren auch vorm Tor.
Stefan Winkel war auch dabei, die ist
ja
sicher noch.
Ja, genau. Also der HSV hat anscheinend wieder so ein bisschen Biss gekriegt, aber 2. Niederlage und es reicht nicht für den Stuttgarter Futsal Club, muss man einfach sagen. Der Stuttgarter Futsal Club, wenn man sich die Aufstellung anschaut, auch nur mit einer ganz knappen Bank angereist, ne? Mit 4 Feldspielern, also wirklich nur mit 4 Feldspielern gewechselt, also 4-4. Mehr war da nicht. Das ist natürlich auch ein Zeichen für eine Auswärtsfahrt. Da wird auch kosteneffektiv gearbeitet anscheinend. Und der HSV mit einem breiteren Kader konnte da nicht gegenhalten. Konnte gegenhalten, aber hat nicht gereicht gegen eine recht übersichtliche Stuttgarter Truppe, die halt wirklich ein super Niveau abliefern. Auch die da sieht man es, an dieser Mannschaft sieht man Individualtaktik und Technik. Die attackieren die Bälle, ziehen rein, wissen, ne, die haben es drauf. Und das ist der Unterschied. Stuttgarter Futsal Club, da ist halt der Unterschied, das sind erfahrene Jungs, die haben eine gewisse Ausbildung genossen und das kriegen wir in Deutschland halt erst, wenn wir die Jüngeren mit sowas konfrontieren. Und oder mit dem Potenzial, wie du sagst, das konfrontieren. Weil du musst auch das Potenzial mitbringen. Also es reicht uns jetzt nicht, ein Kreisliga C-Junior wird nicht Bundesliga spielen aus dem Fußball.
Genau. Ja? Super. Das war die Hoffnung immer am Anfang der Futsalzeit. Da kannst du auch noch als Kreisliga C-Spieler Nationalspieler werden.
So, das nicht Nils Klemms, der das mal so gesagt hat?
Ja, er hat es ein paar Mal gesagt. In 2, 3 Interviews hat er das gesagt, da kann man noch gut hochkommen. Ja,
das ist nicht mehr. In Zukunft wird kein Kreisliga A-Fußballspieler mehr Futsal-Nationalspieler, bin ich mir ganz sicher. Wir haben ja noch einige, die aus der Bezirksliga in der Nationalmannschaft oder Kreisliga landen jetzt.
Weil die aus der Kreisliga denken auch immer Folgendes, wenn sie Futsal hören.
Football Salsa, kurz Futsal, hat seinen Ursprung wieder in Mexika.
Aber beste Zitate noch.
Football Salsa. Komm, lass mal weitergehen
zum letzten. Richtig, wir haben schon über eine Stunde. Also,
zum zweiten Spiel des zweiten Spieltags.
150 Zuschauer übrigens noch in Hamburg. Es wird aktuell noch leider noch nicht mehr. Vielleicht platzt ja überall noch die Futsal. Blase, so.
Ja, durch dieses kleine Vakuum, das jetzt entstanden ist, hoffen wir natürlich, dass es aufgeholt werden kann.
So, hot, 195 Zuschauer sahen das 2:0, gegen 1894. Spiel ist leider sportlich irrelevant.
Das war das letzte Berliner Spiel, absehbar jetzt erstmal in der Bundesliga. Ja, muss man auch sagen. Ja, also vom Ergebnis nicht überraschend. Berlin hatte keine so weite Auswärtsreise wie zuvor in Weilimdorf, wo sie mit 5:0 oder 5:1 untergegangen sind. Also was untergegangen, 5:1 ist jetzt auch keine Riesenklatsche. Musste man auch erstmal das 0:4 verdauen aus Stuttgart. Das hat man gemacht. Man hat die 3 Punkte eingefahren. Es war ein Pflichtsieg und so wurde es wahrscheinlich auch dann wahrgenommen. Gegen Berlin musste man gewinnen. Man ist ja der Primus im Osten, so ist es einfach. Und Berlin ist da sekundär zu betrachten und jetzt auch gar nicht mehr zu betrachten. Und 2-0 zu 0, was auch sehr wichtig ist, finde ich immer sehr, sehr gut. Einfach, wenn du hinten die 0 hältst im Futsal, was auch was Besonderes ist.
Johann Wafrik, endlich mal zu 0. So, der hatten wir jetzt auch mal. Wir waren ein bisschen kritisch mit ihm, muss man ja sagen.
Aber
da
musst du ganz ehrlich, da hat auch 1894 Berlin auch nicht die Abschlussstärke, die zum Beispiel in Stuttgarter
Fußball hat. Torpedo hier, Fabian Schulz, gut, kann schon knallhart sein, aber dazu musst du auch wieder in die Lage versetzt werden, den Torpedo-Schuss abzugeben.
Und da ist dann Hott einfach zu stark. Verdienter Sieg, können wir sicherlich von ausgehen, auch wenn ich jetzt auch nur die Highlights gesehen habe, aber die Highlights waren auch in der Hinsicht auf jeden Fall aussagekräftig. Was ich schön finde bei Hott, die Zuschauer in der Halle, Stimmung ist da, man hört was, das finde ich geil, die Highlights haben da wirklich so noch nicht das Potenzial, was ich mir erwünsche, aber sie haben was gezeigt zu dieser Zeit in Corona, was mich erfreut. Es war, ich würde mir, wenn ich in der Nähe von Hohenstein wohnen würde, ich würde zu so einem Spiel hingehen, weil es einfach sicherlich von der Stimmung interessant ist und der Sport, Hohenstein liefert guten Futsal, wird oben sicherlich auch dranbleiben jetzt und ja, von daher ein gutes Spiel sicherlich und
ich
sollte man
auf
sich
DFB-Net, der VfL, der Hott 05 Futsal hat immer noch das Logo vom VfL 05 Hohenstein, also sind ja noch dem Verein angeschlossen, aber da könnte man auch nochmal so ein neues Logo machen eigentlich für Hott 05 Futsal, also jedenfalls im DFB-Net.
Haben sie.
Also,
haben
genau, warum ist denn hier kein
DFB-Net? Instagram, DFB-Net. Social Media und auch
Okay, aber der Hinweis ist im DFB-Net noch nicht eingetragen. Ja,
Heiko, Fröhlich, bitte einmal ändern. Du hast sicherlich den DFB-Net-Zugang, um das zu machen.
Vielleicht geht es auch nicht. Das ist immer das Problem, wenn du der Hauptverein dann, kann auch sein, vielleicht geht das gar
nicht. Doch, kannst du, glaube ich. Kannst du
kannst immer für andere Mannschaften andere Logos einstellen. Ne? Ja. So, dann nächstes Spiel.
Weil im Dorf gegen den MCR Fußball Club
180 Zuschauer. Also wir pendeln uns da ein so gerade, ne? Um die 150 bis 200 Zuschauer, so, das ist gerade
3-1 zur Halbzeit stand es und dann 6-1 zum Ende hin. Mhm. Also Bielefeld Auswärtsfahrt hat sich nicht gelohnt, muss man sagen. Man muss aber sagen, man hat 1-0 geführt. Das Spiel habe ich nämlich ganz gesehen, da kann ich so ein bisschen analytisch was zu sagen. Also ich fand die ersten 10 bis 15 Minuten bei Weilendorf schon leicht überlegen, aber die besseren Chancen auch beim MCH. Und gehen auch dann durchaus durch eine geile Einzelaktion von Stuart Ack über einen Ala mit 1-0 in Führung. Ja, was war jetzt nicht überraschend, sondern schon auch vom Verlauf her nachvollziehbar. Und dann gab es eine geile Szene, die in den Highlights eben nicht gezeigt wurde, die aber, ich glaube, Clemens Burmeister sogar noch hochgeladen hat im Social Media. Und zwar Furkan Aas macht das 2-0 und auf einmal wird abgepfiffen, weil vier Sekunden vor dem Tor soll er den Ball mit der Hand angenommen haben. Es ist schwer ersichtlich. Also von der Tendenz würde ich auch sagen, Handspiel. Aber das Problem ist, dass der Schiedsrichter es dort nicht abgepfiffen hat, es laufen lassen hat und dann erst im Nachhinein, und das wirkt dann so in dem Videoszenario, das ich gesehen habe, so ein bisschen auf Einfluss der Weilendorfer. Der Hallensprecher hat schon gesagt, die Schiedsrichter geben das Tor. Die Schiedsrichter waren sich also schon anscheinend nicht einig, bis die Weilendorfer so ein bisschen Einfluss genommen haben. Und dann nimmt er das Tor zurück. Und das Interessante ist, die MCH ist jetzt noch keine super alte Truppe. Die sind ja schon noch recht jung. Und die waren anscheinend irritiert dadurch, auch wenn sie es sich in dem Video nicht anmerken ließen. Aber dann danach kriegen sie innerhalb von 3 Minuten 3 Gegentore. Führen eigentlich 2-0, kriegen das Tor aberkannt und dann steht es auf einmal 3-1 3 Minuten später. Das ist natürlich ein einschneidendes Moment, aber da sieht man die Klasse vom Weilendorf dran einfach. Ne? Die nutzen Unkonzentriertheiten, mental auch, anscheinend sehr schnell aus und mit den 3-1, wenn du dann nicht gleich aus der Halbzeit rauskommst und einen Anschluss irgendwie schaffst, und das hat eben Weilendorf dann auch gut verteidigt, ja, dann hat Weilendorf das nach hinten raus, auch gegen den Flying Goalie, gut rausgespielt, noch Flying Goalie-Tor gemacht und so weiter. Dann steht es auch mal schnell 6-1 in einem Spiel, wo man dachte, okay, bis zum 1-0 und dann nach diesem 2-0, oh, das könnte auch für den MCH ausgehen. Aber Weilendorf war das dann eiskalt, ab Minute 15 war das dann das Weilendorfer Spiel und absolut verdient auch in der Höhe. Also die Highlights hast du ja auch gesehen, was sagst du dazu?
Ich mag ja Nikola Gudasic von Weilendorf. Wir haben jetzt auch keinen Begriff vor der Saison. Man sieht halt nur die Highlights, man kann also nicht sagen, jetzt wie gut agiert er jetzt defensiv und so, aber in den Highlights fällt er mir öfters auf, also gerade durch seine Highlight-Szenen, als Söser zum Beispiel. Bin mal gespannt, wie sich das noch so durchzieht oder ob das jetzt auch nochmal so Ausreißer war. Ne?
Ja. Gut, jetzt zu einem Spiel, wo du mehr sagen könntest, und zwar
ja, ich habe es auch nicht mehr gesehen, ich habe auch nicht mehr gesehen, als
ja,
die,
aber du hast
die Highlights. 110 Zuschauer waren bei den Wacker Eagles zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, war ein enges Spiel, ging dann aber auch schon los, zweite Minute, 13. Minute, Lukas Sepp. Ja, und dann ist das halt so ein bisschen dahingeblätschert, bis dann nochmal am Ende mal Daniel Suntic, auch noch ein guter Spieler aus der alten Riege, schon lange dabei im Futsal, der nun jetzt bei Wacker da mit die Futsalschuhe am Schnüren. Ja, waren mit Sicherheit ein absoluter Kampfsieg da auch im Auswärtsspiel. Muss man, glaube ich, sich daran gewöhnen, dass es super eng wird, weil wir eben auch alle Spieler diese langen Reisen nicht gewohnt sind. Eben auch nicht mal die Oberligaspieler sind das gewohnt, dass man eben diese langen Anreisen hat. Und das schlaucht natürlich auch so bei so einer Auswärtsfahrt. Von daher sind wir alle zufrieden, dass da die 6 Punkte drin sind. Vom Spiel kann ich dir jetzt, ich habe es auch nicht mal mehr im Kopf, muss ich ehrlich sagen, weil das jetzt auch schon wieder ja so lange her ist und dann die Highlights sehen, kommen nochmal später, das alte Problem.
Ja. Also wie du schon sagst, so Lukas Sepp mit 2 Toren, erste Halbzeit auch wirklich für mich bester Spieler, muss man sagen. In der zweiten Halbzeit, weißt du, wer für mich da der beste Spieler war? Christian de Groot im Tor bei Düsseldorf. Ich war überrascht, wie viel der noch drauf gekriegt hat. Und da habe ich auch gesehen, okay, Düsseldorf natürlich vielleicht Auswärtsfahrtstrapazen, aber man ist halt nicht das Top-Team, das jetzt so Gegner an die Wand spielt und auch Wacker nicht. Und dann am Ende tatsächlich ein knappes Ding, aber sicherlich nicht unverdient. Und Düsseldorf jetzt mit 6 Punkten gestartet, hätte man sich so vielleicht auch nicht vorgestellt in Düsseldorf. Ne? Also sicherlich,
Top-Start.
Hamburg auch verdient im ersten Spiel. Jetzt gegen die andere Hamburger Mannschaft auch verdient, aber wiederum knapp. 6 Punkte. Chapeau Düsseldorf. Damit ist man schon mal ein Stück weiter, weil jetzt gibt es ja nur noch einen Relegationsplatz und mit 6 Punkten sieht man da gut aus, damit man da nicht drauf kommt. Und die 3 Punkte gegen Berlin kriegt man ja auch zugeschrieben, wie die anderen. Von daher, Düsseldorf wackelt. Muss hinten jetzt aufpassen, sind jetzt im Tabellenkeller sozusagen nach 2 Spieltagen, müssen also jetzt auch mal langsam in den nächsten Spielen mal einen Punkt sammeln, weil sonst gibt es da nachher vielleicht sogar den 9. Platz und dann darf man in die Relegation. Man weiß es nicht, aber es ist noch zu früh.
Was ich gerade sehe hier, weil ich gerade im DFB parallel bin, also der Hinweis auch, wir müssen ja auch als Bundesliga, wie Bundesliga wirken, um so auch nach außen hin zu zeigen, das ist jetzt hier schon ein Premium-Produkt, der Futsal ist ein bisschen weiter. Weiß, und wenn ich mir jetzt schon die Fotos anschaue, die dabei bei Wacker Eagles online stehen als Spielerfotos. Ja, das sieht aus wie Selfie-Fotos teilweise. Die haben, einige Spieler haben vor ihrem Logo, was auch nicht nach DFB mehr zu sein soll, sondern man soll einfach die Fotos von einem weißen Hintergrund machen und nicht vor dem Logo, nicht vorm Wald, nicht in der Halle, vor einem weißen Hintergrund. Es kann doch nicht so schwer sein, Fotos zu machen. Und aber ja, einige haben gar kein Foto, dann einige vor einem anderen Hintergrund.
Andere von einem anderen Verein.
Das geht besser. So, da können wir liefern. Da können wir als Liga, als Teams, als Community liefern. Dass wir da auch dieses Event höher leben lassen. Und auch wieder dieser Live-Ticker, der lief auch wieder nicht. Ja, Live-Ticker lief bei 2 Spielen nicht. Das ist immer schade. So, das kann man machen. Da kann man liefern.
Okay. Ja, das mit den Live-Tickern, ich finde ich jetzt nicht so extrem wichtig. Aber wenn es keine Live-Spiele sind und du hast keinen Live-Ticker und du willst mal eine Information haben.
Ich denke da voll am Live-Ticker. Ich finde das voll geil.
Du bist ja mittlerweile Live-Ticker-Fan. Ne?
Ja, ich finde, nachdem ich den einmal selber gemacht habe, bin ich jetzt der Live-Ticker-Mann.
Ja, aber du hast schon recht. Du hast schon recht. Und auch das mit den Bildern, das darf einheitlicher sein und dann nicht so Selfie-Dinger. Das wirkt in der Außendarstellung nicht so, wie man sich das für die Bundesliga wünscht. Deswegen hier ein Hinweis an Wacker. Wäre cool, wenn ihr alle Spieler mal ordentlich abfotografiert, dann hätten wir coole Bilder. Bei Düsseldorf ist es einheitlich und bei vielen anderen Teams auch. Und deswegen kann man da Verbesserungsbedarf äußern und gehen wir mal davon aus, dass sich das in der nächsten Zeit auch ändert. Und dann haben wir das auch gut. So, letztes Spiel des zweiten Spieltages. So.
Mainz.
Gegen Penzberg. Überraschung oder was meinst du? 2-2.
Ja, ist, ich sehe gerade auch wieder Thema Fotos. Penzberg, bitte ordentliche Spielerfotos. Ja, so nochmal Mainz, super. Überall sieht das aus dem selben Hintergrund. Ja, top. Mainz, super. Penzberg, Hausaufgaben. So, Überraschung. Es sind halt, die Jungs aus Mainz haben halt mehr futsal-spezifische Gruppentaktik, teilweise eben auch Individual, Futsal-Individualtechnik da drauf. Die Jungs aus Penzberg sind halt körperlich robust, das wissen wir schon immer, kämpfen und haben dann doch eins. Also der Abisikedes kann sich dann, ist halt doch schon mal eine gute Kante, der auch technisch dann doch ein bisschen was, eben auch ohne viel Geschultes, kann er das einfach, ja, angebrochen, ja, so ein bisschen.
Mit der Hacke.
Ja, ist er ein Supermann. Und ja, das ist aus der Vorsicht vor der Saison, ja, war Penzberg ja so nicht chancenlos, aber schon eben, okay, Wacker, Penzberg ist da unten und Penzberg zeigt jetzt gerade, nee, so wird das nicht laufen. Also da, die Jungs sind dabei, die sind motiviert, trotz der Doppelbelastung. Es wird spannend, wie das sich im Laufe der Saison verhält mit dieser Fußballbelastung und auch was ist bei Verletzungen und so weiter. Aber 2-2 ist ja für beide Teams jetzt erstmal ein schönes Ergebnis, einen Punkt geholt zu haben. Ja, besser als gar nichts, gerade in diesem engen Wettbewerb. Wenn es nur noch ein Absteiger, kann viel wert sein. Mhm. Ja, auf.
Ja. Meinst du jetzt nach der Startniederlage beim MCH? Nur 2-2, also ich spreche mal aus der Sicht von Mainz. Ich denke nämlich, dass Mainz sich mehr ausgerechnet hat gegen Penzberg. Und Penzberg beweist einfach gewisse Trotzreaktionen, weil niemand mit ihnen gerechnet hat. Ne? Uns inklusive, wir, also ich habe immer gesagt, also wenn sie was holen, dann ist das super, super geil. Und ich freue mich auch über jeden Punkt, den Penzberg holt, muss ich auch sagen, weil ich weiß, auf die Dauer einer Saison wird es notwendig sein. Ich gehe nicht davon aus, dass wir extreme Leistungssteigerungen bei Penzberg sehen, während andere Clubs, wie zum Beispiel Mainz, da gehe ich eher davon aus, dass die auch durch gewisse Futsal-Solidität im Laufe der Zeit einen deutlichen Entwicklungsschritt machen. Und deswegen, Penzberg hat jetzt 4 Punkte. Top, wirklich. Also super. 4 Punkte weg vom Abstiegsplatz, wenn man so will. Also von daher, herzlichen Glückwunsch. Mainz hat aber auch seinen ersten Punkt. Auch damit wird man jetzt arbeiten und sich entwickeln wollen. Und wird dann im nächsten Spiel sicherlich seine Lehren ziehen und dann auf 3 Punkte gehen wollen. Ich denke, das war ein interessantes Spiel. Penzberg hat zur Halbzeit 2-0 geführt, dann kam Mainz wieder. Das Spiel war auch relativ offen, muss man auch sagen. Aber ich muss sagen, den Highlights zufolge, aber da muss man auch sagen, man hat das ganze Spiel nicht gesehen, aber Highlights zufolge würde ich sagen, wenn man die Highlights sieht, verdient es unentschieden, auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, deswegen in der Hinsicht war ein interessantes Sonntagsspiel, muss man sagen. Und Penzberg holt seinen 4. Punkt in der Bundesliga und ist damit in der oberen Tabellenhälfte nach 2 Spieltagen, wo man sie sicherlich vielleicht gar nicht erwartet hätte.
Ja,
muss man einfach so sagen.
Gut, in so einer engen Liga eben, wo 12 Punkte am Ende wahrscheinlich sogar reichen für den Klassenerhalt. Ja, hast du schon mal ein Drittel einfach erfüllt vom Soll. Und ich glaube, ich bleibe auch dabei, ich weiß nicht, wie du die Blockverteilung siehst. Ich würde jetzt mal sagen, am Ende haben wir so eine, oben wird es entschieden zwischen Stuttgarter Futsal Club, Hohenstein Ernsthal und Bad Imdorf. Und der Rest wird so eine homogene Masse sein. Das wird spannend bis zum Ende. Also
der Rest,
der letzte Platz, das ist wirklich, das es wird offen sein.
Na, ich will noch mal eine kleine Botschaft Richtung, also ich will ja, dass die Penzberger so richtig heiß werden, aber ich würde die Penzberger schon von dem Mittelfeld auf Dauer eher mit Wacker zusammenpacken. Ich glaube nicht, dass sie das Niveau wirklich ich glaube schon im Winter werden wir da kleine Abfälle, vielleicht nochmal zur Rückrunde, weil sie dann ein bisschen Kraft tanken konnten. Aber wie du schon sagst, ich glaube, Weilimdorf, Stuttgarter Futsal Club und Hohenstein, die werden oben sich gegenseitig versuchen, die Punkte zu klauen und die anderen Ausrutscher werden sie sich nicht großartig erlauben. Dahinter ist dann tatsächlich eine gewisse Leistungshomogenität. Da kann dann auch Mainz im Laufe der Saison mit rankommen und so weiter. Ja, und wird interessant. Also wirklich unter den Top 3 sehe ich jeden, der sich schlagen kann. Wirklich, die können sich alle Punkte klauen. Mhm. Und deswegen, ja, und in den Top 3 sehe ich, also da muss ich sagen, unter den Top 3 sehe ich nicht viele Teams, die den Top 3 wirklich Punkte klauen können. Es gibt sicherlich ein Potenzial, dass mal hier und da mal eine Mannschaft Punkte klauen kann aus den Top 3, aber ich glaube eher, das wird ab Platz 4 geschehen, dass da gegenseitig sich die Punkte, ja, das ist so, dass wir haben so mehr oder weniger aktuell eine Zweiklassengesellschaft, die sich vielleicht dann in 3 Klassen im Laufe der Zeit entwickeln wird und das Spannend zu beobachten,
Genau.
auf jeden Fall.
Ich hab gerade mal auf die Fotos jetzt auch, weil ich jetzt gerade hier parallel so ein bisschen auf diese Fotos beim DFB mit aufmerksam geworden sind. Wir verteilen jetzt Awards. Sehr schöne Fotos haben nochmal der SFC Stuttgart. Das sind sehr schöne DFB-Fotos, einfach weißer Hintergrund, alle gleiches Trikot, sieht mega aus. Hamburg, Panthers, Katastrophe, völlig gemixt. Mal blauer Hintergrund, mal anderer Hintergrund, mal mit Trikot, mal ohne Trikot.
Ja,
das sieht nicht so gut aus. Überraschend, weil ich immer eigentlich von den Auftritten von Weil Imdorf immer überzeugt bin im Social-Media-Bereich. Aber das ist der schlechteste DFB-Fotoauftritt von allen.
Krass, das ist echt, ich sehe es gerade, das ist echt
schlecht. Das sieht aus
schlecht.
Wie hier Landesliga hier Niederrhein. Ja, entweder haben sie gar keine Fotos oder irgendwie so ein Foto vom Bolzplatz hier. Ich weiß nicht, was das ist, Dennis Windhager.
Ja.
Wo das Foto herkommt, selbst Memosch sieht echt nicht gut aus. In so einem T-Shirt, so, Memosch, stell dich mal an die Wand, wir brauchen schnell ein Foto fürs DFB-Netz. Ja, so sieht das aus. Dagegen dann MCH Sennestadt, ganz tolle Fotos. Sogar vielleicht, weil der Hintergrund ganz schön ist, so mit die besten, auch toll. Also da können wir einfach liefern, oder? Das sind so Sachen,
ja,
da können die Clubs liefern, das ist nicht teuer, das ist einfach nur, das mal zu machen halt einfach.
Nutzt eine Trainingseinheit, jeder macht ein Foto von einer gleichfarbigen Wand mit einem Trikot und dann lade es nur hoch. Die sind so klein bei Fußball.de, so klein die Bilder, dass du sie auch nicht ranzoomen kannst. Also das ist scheißegal, ob du einen Pickel hast oder eine Falte, was auch immer. Es ist wichtig, dass es einheitlich aussieht. Das ist die Außenwirkung, die du brauchst, um professionell dann auch rüberzukommen medial. Und natürlich dann für jeden Spieler. Ich sehe nämlich bei Sennestadt ein, zwei Spieler fehlt auch noch ein Foto. Aber die Fotos finde ich auch super schön, muss ich sagen. Also sind richtig gut geworden in Sennestadt. Und bei dem Dorf auch überraschend, dass sie einfach so ein... Das ist gerade echt das Überraschende, dass das so scheiße aussieht. Das ist einfach... Sorry, bei dem Dorf.
Philipp
macht
ein
echt einen geilen Job, aber
Fotos... Philipp, unser Instagram-Meister. Philipp, an dich. Du brauchst ein schönes Foto im DFB-Net.
Fußball.de.
Überhaupt eins.
Ja. Genau, aber ja, aber da können wir besser liefern. Also einige Mannschaften, die wir jetzt genannt haben, können besser liefern und andere Mannschaften machen es halt schon richtig gut, wie jetzt hier gerade Sennestadt oder auch Düsseldorf und so weiter, liefern gut ab. Stuttgarter Futsalclub auch, schöne Bilder, sehr professionell alles und ein, zwei Mannschaften dürfen noch nachlegen. Jetzt haben wir darauf aufmerksam gemacht und dann haben wir das auch.
Ist halt, man kann nicht immer vom DFB alles verlangen, ja, die Clubs müssen halt auch was liefern, an den Punkten, wo man eben liefern kann.
Das ist so einfach.
Das sind da
das ist einfach, mach's in der Kabine. Stell alle an dieselbe Stelle, mach eine weiße Wand,
auch auf Trikot Buffet an. Oder bei den Spielen, ich habe das schon gehört, dass bei manchen Spielen war dann die Versorgung der anderen Mannschaften oder da steht dann halt einfach so, da gibt's Brötchen. So, Verkaufsbrötchen. So, das ist dann halt auch für die Zuschauer
auch
nicht so ein Highlight, ne? Wenn du dann, das sieht dann eben aus wie Kreisliga-Fußball. Dann fragt man sich, warum bezahle ich jetzt hier eigentlich 8 Euro? Ja, und dann
ist die Versorgung
schlimmer als im Schwimmbad, ja. Also.
Ja, aber wie gesagt, ein bisschen, wie du schon sagst, man muss auch liefern als Verein. Das, was man kann, was nicht großer Aufwand ist, und so Fotos alleine. Ganz ehrlich, gib mir ein Handy, was funktioniert, eine halbe Stunde und die Dinger sind alle oben, wenn ich beim Training bin. Also ganz ehrlich, da muss ich nur einer drum kümmern und dann ist das online. Und das wäre doch jetzt mal ein Hinweis an die Bundesliga-Clubs, bitte macht das einheitlich und dann sieht das geil aus. Dann können wir da schon mal was liefern, als Community, als Bundesliga-Community in der Hinsicht. Regionalliga-Final und so weiter natürlich auch angesprochen, ihr könnt es ja auch machen. Nehmt euch dann ein gutes Beispiel an, so Teams wie, was haben wir jetzt? Wir loben ja auch dann Stuttgarter Futsalclub, Fortuna Düsseldorf, MCR Futsalclub, haben das gut gemacht. Bitte an diesen Mannschaften ein Beispiel nehmen.
Genau. Ja, dann verabschieden wir uns mit den Worten, würde ich sagen.
Ja.
Wir müssen liefern, ihr liefert, alle liefern einfach für den Futsal und dann wird immer alles besser.
Spaß.
Hat mir Spaß gemacht, Sebastian. Danke an die Zuhörer.
Jo, danke Daniel. Allen eine gute Zeit und auf demnächst. Bis demnächst.
Ciao.
Ciao.